Herzlich willkommen zum Abend Buddhismus und Christentum, Gespräch über Sterben, Tod und was kommt danach. Und wer noch nie im buddhistischen Zentrum war, herzlich willkommen in diesem Karmakachi-Zentrum. Alles, was es Wichtiges über uns zu wissen gibt, steht im Internet auf www.buddhistisches-zentrum-freiburg.de oder in dem Programmflyer, der eigentlich noch ausliegen sollte. Alles, was so an wichtigen Veranstaltungen ist, hängt auch entweder im Flyer oder ist im Internet ausgeschrieben. Da will ich jetzt gar nicht auf so viele Details eingehen. Herzlich willkommen, Dr. Christian Höger und den Gästen von der PH Freiburg. Die Studierenden, die der Herr Höger mitgebracht hat. Und das Thema Sterben, Tod und Wiedergeburt ist immer ein Renner, weil so viel begreift man, man ist betroffen. Ja? Es hat noch niemand geschafft, sozusagen dauerhaft am Leben zu bleiben. Und zum Glück ist es unsicher, wann wir sterben, aber das eine ist sicher, dass wir sterben. Und auch wenn man sich nicht so gerne damit beschäftigt, irgendwann kommt das Thema auf uns zu. Und es ist auch so ein, ich sag mal, so ein Urgebiet des Religiösen, sich damit auseinanderzusetzen und da auch eine Hilfestellung anzubieten, Menschen beim Denken an das Sterben zu begleiten, Menschen beim Sterben zu begleiten und auch darüber hinaus, also Verstorbene begleiten, Angehörige zu begleiten. Und für einen selbst ist es durchaus spannend, was kommt denn da, wenn das Sterben kommt, da ein bisschen was vorher so sich mit auseinandergesetzt zu haben, das ist einfach klug. Ja? Und wir haben den Abend so ein bisschen aufgeteilt in Blöcke. Wir fangen an mit den christlichen Belehrungen zum Thema oder christlichen Vorstellungen zum Thema Sterben, Tod und was kommt danach. Dann ergänzen Johannes und ich das mit der buddhistischen, mit dem buddhistischen. Dann machen wir noch so einen gemeinsamen Teil, wo wir gucken, Sterbebegleitung, also Begleitung von Sterbenden und von Angehörigen. Da sind die Unterschiede nämlich gar nicht so groß. Und dann versuchen wir so tendenziell um 9, also in einer Stunde so weit zu sein, dass wir das öffnen für das Gespräch untereinander, weil das ist ja dann, dann kommen die wirklich spannenden Fragen. Ja, und dann so tendenziell so auf ja, Viertel vor 10, dass wir dann so zum Ende kommen des offiziellen Teils. Und für die, die dann noch weitere Fragen haben, gibt es immer noch einen inoffiziellen Nachklapp, entweder hier unten oder oben in der Bibliothek. Also es geht niemand mit einer Frage nach Hause, die er nicht hat stellen können oder dürfen, sondern ob die Antworten dann nicht einen noch eine Weile beschäftigen, das kann schon sein, ja, dass die Antworten noch eine Weile wirken, aber man soll nicht ohne die Frage gestellt zu haben gehen müssen. Ne? Man darf alles fragen. Dann würde ich sagen, legen wir los, oder?
Legen wir los, ja, vielen Dank, Herr Dr. Kalf, Herr Litsch und denen vom Zentrum hier, dass ich hier da sein darf, zusammen mit den 14 PH-Studierenden, die für Grundschule oder Sekundarstufe 1 das Fach Katholische Theologie studieren, um Religionsunterricht zu erteilen. Und es ist ja jetzt nicht die Premiere hier, sondern wir haben schon zum wiederholten Male hier gemeinsam solche Abende gehabt. Und ich freue mich deswegen, dass wir alle hier an diesem ja, existenziellen Thema jetzt miteinander ins Gespräch kommen, nicht um einander zu belehren oder besserwisserisch zu sagen, meine Religion hat recht und deine nicht, sondern im Gegenteil, das ist eine Atmosphäre des interreligiösen Dialogs, die ich sehr schätze hier, dass wir miteinander einfach versuchen, diese Sinntraditionen anzugucken, immer auch mit einer gewissen Selbstkritik und Offenheit für das andere und ein Lernen miteinander. Und das, denke ich, brauchen auch die Studierenden dann, wenn sie Kinder und Jugendliche in einer pluralen Gesellschaft wie der unseren zu einer mündigen Entscheidung für oder gegen bestimmte religiöse Traditionen befähigen wollen. Ja, ich nehme gern das Gesprächsangebot jetzt an, indem ich versuche, einige Schlaglichter Ihnen zu vermitteln, zu verdeutlichen, was sagt die christliche Theologie zu dem Thema, was kommt nach dem Tod? Und zunächst mal, denke ich, ein Schlüsselbegriff, der Ihnen allen bekannt sein dürfte, ist diese Hoffnung, die das Christentum hat, die Hoffnung eben auf die Auferstehung. Und das ist, denke ich, der zentrale Begriff, mit dem Christinnen und Christen, egal ob sie jetzt evangelisch oder katholisch oder orthodox sind, ihren Glauben an das, was nach dem Tod kommt, begrifflich fassen. Ich mache das gleich mal deutlich, es ist eben eine Hoffnung der gläubigen Christen, es ist kein Wissen. Also ich denke, das ist ganz klar, es gibt keine Beweise für die Wahrheit des christlichen Glaubens, sondern es ist eben eine begründete Hoffnung und die gründet vor allem erstmal in der Vorstellung von Gott, dass Gott der Schöpfer der Welt und jedes einzelnen Menschen ist und dass Gott eben ein Gott der Liebe ist, der nicht möchte, dass die Welt und die einzelnen Geschöpfe verloren sind, ins Nichts zurückfallen, zugrunde gehen. Und das ist, denke ich, schon mal eine Gemeinsamkeit, ich denke, unserer Weltanschauungen, dass wir nicht rein materialistisch an die Welt herangehen, sondern dass wir eben die Hoffnung haben, es kommt irgendetwas danach, es geht weiter. Für Christen ist natürlich dann die Auferstehung Jesu Christi selber die entscheidende Motivation und Begründung für so eine Auferstehungshoffnung. Und auch da wiederum, es ist kein sicheres Wissen, es ist kein Beweis. Das fängt einfach schon mal damit an, wenn man die Bibel aufschlägt und die Evangelien miteinander vergleicht, dann unterscheiden die sich durchaus in der Art und Weise, wie sie erzählen über Ostern, über Auferstehung Jesu. Mehr oder weniger der gemeinsame Kern von Markus, Matthäus, Lukas und Johannes liegt darin, dass es ein leeres Grab gegeben haben soll und dass Frauen sozusagen dann den Leichnam Jesu nicht gefunden haben und dass sie sozusagen die ersten Zeuginnen dieser Auferstehung waren. Ohne dass jetzt aber in den Evangelien genauer beschrieben würde, wie denn dieser Auferstehungsvorgang abgelaufen sei. Und ich mache jetzt eben als Theologe noch eine entscheidende Anmerkung, die historisch-kritische Bibelexegese, die eben in den Universitäten gelehrt wird, sagt eben, wir müssen immer diese Quellen, diese Evangelien und die Briefe auch von Paulus und anderen nochmal historisch kritisch abwägen. Das sind alles natürlich missionarische Schriften, die aus einem Glauben heraus schon die Auferstehung voraussetzen. Also da ist sozusagen schon der Osterglaube in den Autoren am Leben und wir können sozusagen nicht über diesen garstigen Graben zurückgucken und gleichsam wie mit einem Jesus-Video jetzt filmen, was ist in dem Grab genau passiert. Dafür sind die Quellen, sag ich mal, historisch zu sehr gefärbt. Das heißt also, selbst für mich als Theologe ist evident, dass es nicht evident ist, dass es eine Auferstehung gab. Es ist eine Glaubensentscheidung, die dem vorausgeht. Gut, aber das ist jetzt mal so die Basis, denke ich, für Christinnen und Christen. Gott will jeden Einzelnen und auch die Welt, die er geschaffen hat, von der es ja im Genesis-Buch heißt, dass es gut war, nicht ins Nichts zurückfallen lassen und von daher auch aus der Auferstehung Jesu und dem Glauben daran heraus kann man sagen, Jesus ist der Erste der Entschlafenen und alle weiteren Menschen werden ihm folgen. Also Gott wird sozusagen in irgendeiner Form dafür sorgen, so der christliche Glaube, dass alle Menschen auferweckt werden. Gut. Das mal so die Basis. Jetzt ist natürlich eine spannende Diskussion schon seit Jahrhunderten innerhalb der christlichen Theologie. Wie ist es denn genau mit dieser Auferstehung zu denken? Stichwort Seele, Stichwort Leib, Stichwort Zeit. Zunächst mal hatte man nämlich in der Bibel vom Menschenbild des Judentums her überhaupt keine Trennung zwischen Leib und Seele vorgesehen. Also die eigentliche hebräische Wurzel des Christentums kennt den Platonismus noch in dieser Form nicht, wie das dann später in der mittelalterlichen Theologie durchbuchstabiert wurde. Also Thomas von Aquin, der dann sagen kann, es gibt sowas wie eine unsterbliche Seele, die von Gott geschaffen ist, die dann gewissermaßen sich vom Leib ablöst nach dem Tod und dann schon sozusagen eine Art erstes individuelles Gericht erfahren würde und dann würden die heiligen Seelen gleich in den Himmel kommen. Und die von Otto Normalverbraucher müssten sozusagen noch durch eine Läuterung, eine gewisse Fegefeuererfahrung, seelischen, sich selbst vor Gott klärend hindurch. Und die ganz bösen Seelen würden gewissermaßen schon mal in so eine Art Seelenhölle kommen. Das setzt ja voraus, dass es so eine dualistische Trennung zwischen Seele und Leib gibt. Und das ist eigentlich eine Vorstellung, zumindest in der Philosophie, in der griechischen Philosophie von Platon und Aristoteles, die dann in die christliche Theologie eingewandert ist. Aber unsere mittelalterliche Theologie hat sich das zu eigen gemacht und hat sozusagen dann eine Art Zwischenzeit, eine Art Zwischenzustand gebraucht. Also die Märtyrer, die für ihren Glauben gestorben sind, an deren Gräbern hat man in der Antike gebetet und hat eben geglaubt, die Seele ist schon bei Gott und der Leib, der ruht jetzt sozusagen noch im Grab, verwest und würde dann im Sinne einer Auferstehung am jüngsten Tag irgendwann am Ende der Zeit quasi nachkommen und wieder mit der Seele zusammengebracht werden in irgendeiner Form. Sie merken, ich problematisiere diese Vorstellung, weil sie setzt ein bestimmtes Verständnis von Leib, Seele und Zeit voraus. Und es ist natürlich dann die Frage, ja, was machen denn die Seelen jetzt die ganze Zeit ohne ihren Leib da oben oder da unten? Ist dann der Leib überhaupt noch wichtig? Und das ist jetzt zum Beispiel eine Kritik von modernen christlichen Theologinnen und Theologen, die sagen ja eigentlich, da ist was schiefgelaufen in der Theologiegeschichte, weil in der Bibel ist ja der Leib sehr wichtig und in der Bibel wird ja immer vom ganzen Menschen gesprochen. Und wenn wir das ernst nehmen, also letztlich auch die Tradition Jesu selbst, dann müssen wir uns eigentlich von so einem zeitlichen Modell, die Seele fährt schon hoch, muss da irgendwo in einem Zwischenzustand ein paar tausend Jahre warten, bis dann am jüngsten Tag die apokalyptischen Reiter daherkommen und alles wird offenbar und der Messias auf den Wolken des Himmels, so wie wir es in der Sixtinischen Kapelle in diesen klassischen Bildern von Michelangelo und viel mehr kennen. Nein, dann müssen wir doch eigentlich dieses Zeitverständnis anders denken. Und das wiederum wäre jetzt zum Beispiel die Theorie, ich nenne das einfach mal beim Namen, Auferstehung im Tod. Sprich, Gisbert Gresshake, der hier zum Beispiel in Freiburg Dogmatikprofessor war, an der katholischen Fakultät, sagt, im Endeffekt müssen wir uns verabschieden von diesem Zeitbegriff. Wir können sozusagen denken, in dem Moment, wo ich praktisch da auferweckt werde nach meinem Tod, ist gleichzeitig schon die Weltzeit abgelaufen und der jüngste Tag ist quasi gleichzeitig da. Beziehungsweise in der Ewigkeit Gottes macht es keinen Unterschied mehr, ob jetzt der jüngste Tag irgendwie auf der Erde im Jahr, was weiß ich, 10.000 passiert oder ob ich jetzt 40 vor Christus oder 60 nach Christus gestorben bin. Da wacht sozusagen der Mensch auf und es ist quasi sowohl individuelles Ende als auch universelles Ende. Also Sie merken, der Begriff von Ewigkeit und der Begriff von Zeit sind natürlich schwierige Konzepte, die auch in der Theologie des Christentums einige Verwicklungen mit sich gebracht haben. Ich möchte noch den Begriff der Seele auch noch problematisieren und den Begriff des Leibes, denn ich glaube, das wird auch für unser interreligiöses Verständnis ganz wichtig sein. Wir haben es vorhin ganz am Anfang, bevor wir hier losgelegt haben, auch schon angesprochen. Zunächst mal wird natürlich in der christlichen Theologie der Begriff der Seele weiterhin verwendet und es ist auch die Lehre der Kirchen, dass es eine Seele gibt, aber es ist eben im Christentum nicht so, dass die Seele gewissermaßen von sich aus eine Art göttlicher Funke wäre, der unzerstörbar wäre, der unabhängig von Gott Bestand hätte, sondern der Tod des Menschen bedeutet eigentlich erstmal den Tod von Leib und Seele. Das ist eigentlich vielen Christen selbst nicht bewusst. Es ist eben nicht eine unzerstörbare Seele unbedingt zu denken, so wie im Platonismus, sondern wenn der Mensch tot ist, dann ist er tot. Und nur durch die Hilfe Gottes kann er gewissermaßen als ganzer Mensch, das wäre jetzt eben die moderne und gleichzeitig die biblische Sicht, wieder auferweckt werden und bekommt sozusagen schon diese Identität der Seele oder was auch immer, die bleibt, das wäre vielleicht eben noch spannende Frage dann für mich als Christ, wie ist das im Buddhismus, so ein Identitätsträger, den haben wir im Christentum nötig. Wir gehen davon aus, Gott liebt jeden Menschen als Einzelnen mit seiner Geschichte, mit dem, was er erlebt hat, auch mit dem, was er verbockt hat oder mit dem, was vielleicht unvollendet geblieben ist. Und das wird dann sozusagen am Ende in dieser jenseitigen Welt wieder mit dem Leib sozusagen in einem Himmel, in einem positiven Ende zusammengebracht, wobei natürlich Leib nicht gleich Körper, gleich Materie, gleich Atome ist. Wir alle wissen, alle 7 Jahre hat sich, glaube ich, mein Körper komplett erneuert. Aber in irgendeiner Form wird hier dem biblischen Menschenbild Rechnung getragen, dass der Mensch auch, dass der Leib auch dazugehört. Also es ist nicht nur die Seele, sondern es ist auch der ganze Mensch. Und der wird dann, Paulus spricht von einem verklärten Auferstehungsleib, in gewisser Weise neu geschaffen, so dass der Mensch wieder ganz ist, aber vollendet und unsterblich. Das wäre jetzt so ganz kurz gefasst, ich will auch nicht überziehen, mal so eine erste vorsichtige Problematisierung und Beschreibung dessen, was ich als christlicher Theologe hier hoffen darf. Vielleicht noch drei Worte zu den Klassikern, die auch für viel Angst immer wieder in der Geschichte des Christentums leider gesorgt haben. Hölle, Fegefeuer, Himmel. Das, denke ich, gehört hier unbedingt noch mit dazu. Die heutige Theologie hat deutlich erkannt und muss es immer wieder deutlich sagen, es ist eine frohe Botschaft von Jesus ausgegangen und keine Drohbotschaft. Das bedeutet, letztlich darf jeder gläubige Mensch hoffen, oder jeder Mensch, dass es einen Gott gibt, der die Menschen liebt und der sie nicht in eine Strafe oder eine Hölle schickt, sondern der sie annimmt und sozusagen ihnen eine Art, ja, Glück auf ewig verspricht und ihnen das schenken will. Das wäre jetzt das Bild des Himmels. Jesus verwendet dafür Bilder des Festmahls, der Hochzeit etc. Da gibt es viele Bilder, die positiv konturiert sind. Die Kirche hat leider Gottes oft mit dem Höllenfeuer gedroht. Und Sie wissen alle, auch jetzt im Luther-Reformationsjubiläum, Luther hat zu Recht natürlich auch Kritik an Ablasshandel geäußert, dass man sozusagen eine Gelddruckmaschine erfunden hat, indem man den Menschen gesagt hat, ihr müsst jetzt Geld bezahlen oder gute Werke tun, damit die armen Seelen aus dem Fegefeuer kommen, dass die sozusagen nicht mehr leiden müssen. Da haben wir natürlich eine Instrumentalisierung von Angst, die mit diesem Konzept des Zwischenzustands und mit diesem Konzept eines strafenden Gottes bewusst oder unbewusst, aber ich vermute auch ganz bewusst, gearbeitet hat. Und das ist natürlich zu verurteilen von heutiger theologischer Sicht im Katholizismus wie im Protestantismus sowieso. Das bedeutet, man könnte jetzt sagen, die Hölle streichen wir aus der christlichen Tradition. Es wäre eigentlich besser. Evangelische Christen tun das auch, sehr mutig. Die sagen, es gibt keine Hölle, weil Gott ist so gut, er zieht alle Menschen zu sich. Es ist eine Allversöhnungslehre. Niemand wird irgendwo hingeschickt und bestraft. Das wäre dem, was Luther an froher Botschaft verkündigt hat, zuwiderlaufend. In der katholischen Theologie nehme ich wahr, dass man die Möglichkeit einer Hölle offen hält. Ich sage auch warum. Also die Theologen wie Kresshake sagen eben, wenn Gott die Freiheit des Individuums achtet, und wenn ein Mensch bewusst sich gegen die Nähe Gottes entscheiden würde in der Ewigkeit, dann würde Gott ihn nicht überwältigen. Dann würde Gott ihn sozusagen in die Hölle gehen lassen. Hölle als quasi Metapher für ewige Gottferne. Aber gleichzeitig sagen dann Theologen wie Kresshake, die Hoffnung ist doch, dass die Hölle immer leer bleibt. Also sie wäre sozusagen möglich, weil Gott gewissermaßen ja auch gerecht und die Freiheit des Menschen respektierend zu denken sei. Aber die Hoffnung ist, dass kein Mensch diesen Weg wählt und dass Gott doch alle in den Himmel holt.
Gerade mal eine Frage dazu, ja, wenn ich darf.
Ja, bitte.
Wenn Sie jetzt von Gottferne sprechen, wenn einer nun freiwillig sagt, also im Hinterher, also hier möchte ich dann nicht verweilen in, ja, Gottes Nähe, sondern freiwillig sagt, ja, wäre dann diese Art von Hölle auch mit Teufel besetzt, mit Strafe, mit Höllenqualen in dem Sinne oder gäbe es das nicht?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich würde sagen, in Ihrer Frage schwingt nochmal die Möglichkeit mit, was ist mit Menschen, die sich quasi nicht zu diesem Gott bekennen wollen im Jenseits. Und ich kann mir nicht vorstellen, das ist jetzt aber eine Frage, die in den Dogmatikbüchern vielleicht gar nicht so beantwortet wird, leider, aber ich würde mal sagen, es wäre doch eine seltsame Gottesvorstellung, wenn Gott, der die Menschen geschaffen hat, den Menschen, die dann sagen, ich will eigentlich deine Nähe nicht, jetzt quasi noch eins drauf schlägt. Also ich tue mich sehr schwer als Theologe und auch als Mensch mit einer Vorstellung von Gott, der die Menschen auf Ewigkeit, Hölle bedeutet ja eigentlich ewiges Leiden, ewige Gottferne. Also ich finde es ein unglaublich schlimmer Begriff. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass der Himmel keinen Platz hätte für die Menschen, die sich schwer tun mit Gott. Aber es gibt ja immer wieder das klassische Beispiel, was weiß ich, Adolf Hitler, wenn er sagen würde, ich will nicht in den Himmel. Und es ist auch ein Mensch, der gewissermaßen sehr böse war, der sehr viel Unrecht getan hat. Würde Gott ihn nach katholischer Mainstream-Einstellung nicht aus dieser Gottferne, die dann wohl auch ein Ort des Leidens oder ein Ort des Fehlens von Glück irgendwie sein muss, per Definition, herausholen, solange der das nicht will. Also sprich, das sind natürlich jetzt alles Bilder und sehr begrenzte Vorstellungen, aber ich sehe natürlich das Problem, das entsteht, wenn es einen Ort der Gottferne gibt und Menschen den wählen, dann ist das wahrscheinlich per Definition kein so angenehmer Ort wie der Himmel. Und da merke ich selber auch, da tue ich mich auch schwer, weil es ist eben die Frage, will ich eine Allversöhnungslehre oder will ich eine Art freie Entscheidung des Menschen? Sie merken mein Problem?
Klar, auf jeden Fall finde ich auch jetzt so gut in der Offenheit, das zu belassen. Und jetzt, wenn Sie da keine selber nicht so dualistisch sagen können, ja, da ist dann Höllenqual und Teufel zerren da an einem, wenn das
also ja. nicht... Also, genau, ich würde vielleicht zum Stichwort Teufel kurz noch was sagen wollen. Auch da unterscheiden sich die Theologen. Ja. Ich zähle zu denen, die nicht davon ausgehen, dass es ein personalisiertes Böses gibt. Mhm. Also da kann man natürlich auch andere Lehrmeinungen finden. Ich würde sagen, das Christentum hat es nicht nötig, eine Art gefallener Engel oder gegen Gott oder dualistisches personales Böses anzunehmen. Ich halte es da immer noch mit Augustinus, der sagt, das Böse ist der Mangel an Gutem. Also quasi in dem Punkt, wo Menschen nicht genug tun für die anderen, für die Welt, für die Umwelt, für sich, da entsteht Böses. Und ich selber würde auch sagen, ich halte es für schwarze Pädagogik der Kirche, hier dann irgendwelche Teufelchen an die Wand zu malen, die den Menschen irgendwelche Foltern beibringen. Das kann ich ehrlich gesagt nicht gut
haben. Aber dann leugnen Sie die Apokalypse. Weil wenn ich die Apokalypse ernst nehme, sind doch Imaginationen drin, Kampf Michaels gegen den Drachen und so weiter, und das sind wirklich innere Bilder. Die können Sie nicht theologisch quasi oder auch dogmatisch erklären, sondern nur aus der inneren Erfahrung. Und ich wollte jetzt dem Johannes, der das erlebt hat, diese Erfahrung nicht absprechen.
Soll ich Sie gleich als Nächstes und hier direkt drauf noch eingehen? Oder?
Ja, ja.
Ich würde direkt gerne was sagen. Sie haben natürlich recht, in gewisser Weise leugne ich die Apokalypse. Ich würde sagen, für mich ist die Apokalypse ein Denkhorizont eines Menschen, dem ich ihm auch lassen kann. Ich bin auch Kind meiner Zeit. Ich habe vielleicht die Quantentheorie oder die Urknalltheorie als mein Weltbild. Also für mich persönlich ist es halt so, ich habe schon den Mut, und das muss aber jeder Christ, jede Christin selber entscheiden, streife ich diese apokalyptische Weltsicht ab oder behalte ich sie bei? Ich persönlich streife sie ab. Ich gehe auch nicht davon aus, wie Jesus, dass es Dämonen gab, die Menschen angefallen haben. Das wird in manchen Filmen, wie bei Mel Gibson, dann schön inszeniert. Also das ist auch Apokalypse. Ich persönlich denke, das ist eine freie Entscheidung jedes Menschen, ob er sagt, dieses Weltbild ist für mich plausibel und es steht in der Bibel, da haben Sie völlig recht, die Bibel ist voll von apokalyptischen Bildern, auch die Botschaft Jesu ist voll davon. Ich persönlich, wenn Sie mich so fragen, ja, ich würde sagen, die Apokalyptik ist eine Denkform, in der Jesus und seine Zeitgenossen gedacht haben und sie haben eben gewartet, dass jetzt der jüngste Tag hereinbricht. Und beispielsweise die Zeugen Jehovas haben jahrelang versucht, das auszurechnen, wann er denn endlich kommt, dieser Tag. Und ich behaupte, die Apokalypse hat sich bisher zumindest nicht bestätigt und ich glaube, es ist legitim, auch als moderner Christ, sich sozusagen abzustreifen, ein Stück weit, nicht komplett, aber was das angeht, würde ich das machen.
Können Sie persönlich natürlich machen, aber Sie dürfen nicht den Anspruch haben, ich vertrete das ganze Christentum.
Nein, diesen Anspruch habe ich nicht. Also falls das rübergekommen sein sollte,
das hat er ja sehr betont. Ja. Das hat er ja betont.
Ich glaube, das kann auch niemand, weil das Spektrum einer jeden Religion ist einfach viel zu groß.
Die Kirche hat es lange Zeit das ganze Mittelalter aufrechterhalten. Mhm. Unser Dogma ist das einzig
wahre. Ja, das stimmt. Also das deswegen ist
nur klar. Genau.
Ja, ja. Ja, die Frage, die ich stellen wollte, bezieht sich ein bisschen darauf, weil auch die Beschreibung des Jenseits und des Gottes wirkt auf mich als eine sehr weich gewaschene, rosinengepickte Form des Gottes der Bibel. Ist das eine direkte Folge aus dem, dass die Katholen die Bibel als Menschen, als göttlich inspiriertes Menschenwort wahrnehmen?
Also zunächst mal, Sie haben gesagt, es ist eine weichgewaschene Form. Also das Gottesbild, das ich sozusagen jetzt selber vertrete, hat natürlich eine Himmelsvorstellung, wie ich gesagt habe, mit der Hoffnung, die Hölle ist leer. Ein liebender Gott, der sich sozusagen nicht, man könnte natürlich auch Gerechtigkeits- und Strafaspekte aus der Bibel stärker machen, dann hätte man vielleicht ein Gottesbild, wo der sagt, 90% kommen in die Hölle. Aber ich glaube, das entspricht nicht dem, was Jesus eigentlich verkündigen wollte. Ich denke, wir haben Mahnreden in den Worten Jesu, Ruf zur Umkehr, auch die Drohung mit der Hölle, dass man sich sozusagen bewusst ist, dieses Leben ist das Einzige, ja, aus christlicher Perspektive zumindest. Es geht aufs Ganze, ich muss auch die Sache ernst nehmen. Ich darf nicht hoffen, dass es am Ende alles lieb und nett wird und es gibt kein Gericht in Anführungszeichen.
Ist die Hölle nicht erst später dazu gekommen? Hat Jesus schon von der Hölle
gesprochen? Jesus hat bereits bei den Evangelisten durchaus von der Hölle gesprochen.
Durchaus, also den Wort, wie es du sagst?
Ich würde sagen, er hat von einer Finsternis und wo man heulen und mit den Zähnen knirschen wird. Ich weiß nicht, ob es Matthäus ist. Das sind natürlich alles apokalyptische Autoren, die so ihre Auferstehungsbotschaft verkündigen, aber ich gehe selbst davon aus, dass der historische Jesus hier ganz Kind seiner Zeit gewesen sein dürfte. Also ich glaube schon, wir haben natürlich die Frage jetzt, wie weit gehen wir, wie weit trauen wir uns das, was Jesus selber gesagt hat, selber nochmal kritisch zu reflektieren. Viele Menschen würden sagen, das geht mir jetzt zu weit. Wenn Jesus gesagt hat, es gibt eine Hölle, dann gibt es die auch. Ja, Punkt. Ich würde sagen,
wenn Jesus nicht direkt mit dem Wort Hölle gesagt
hat. Nein, das ist ja ein deutsches Wort, er hat ja nicht Deutsch gesprochen.
Also ja, durch die Übersetzung oder durch
der Hades.
Er hat es anders
der Hades ist schon immer auch bekannt.
Yeah.
Und die Unterwelt bei den den Römern überall diese Hadeswelt.
Ja. Ich würde sagen, wir diskutieren nachher an der Stelle mal weiter, weil da sind sozusagen auch ein paar interessante Tiefenbohrungen möglich.
Ich wollte hier ganz kurz noch was zu dem Thema Gotteswort und Menschenwort sagen. Also ich würde sagen, dass Sie einfach meinen Ansatz verstehen. Es ist schon richtig, ich gehe nicht von einer Verbalinspiration der Heiligen Schrift, also der Bibel, aus. Ich gehe davon aus, wie Sie sagen auch, Menschen haben diese Texte verfasst, etwa das Markus-Evangelium 70 nach Christus, die anderen Evangelien später, Paulusbriefe teilweise schon früher, alttestamentliche Texte und so weiter kann man entsprechend einordnen, viel früher. Und trotzdem sage ich als gläubiger Christ und Theologe, ich sehe in diesem Wort auch das Wort Gottes. Ich muss es aber interpretieren, denn ich kann jetzt nicht die Texte wörtlich nehmen. Sonst müsste ich glauben, dass Gott aus der Rippe eines Menschen eine Frau gebaut hat. Dann hätte ich ein massives Problem zum Beispiel mit der Evolutionstheorie. Das machen natürlich manche Christen, aber ich persönlich gehöre jetzt nicht dazu. Das heißt, auch die verschiedenen Aspekte der Rede von Gott als Strafender, zum Beispiel, wir haben es in der Grundschule immer wieder, wenn hier erzählt wird vom Exodus und die Israeliten ziehen durch das Rote Meer und das Meerwunder wird erzählt, das teilt sich, das Wasser. Und dann streckt Mose die Hand aus und dann ersaufen diese tausenden Soldaten der Ägypter. Das ist ein sehr strafender Gott. Und da habe ich als Christ meine liebe Mühe mit diesem Text. Und ich würde sagen, für mich ist das nicht zwingend, das als einen historischen Bericht zu lesen, dass Gott hier dauernd gestraft hätte, sondern es ist auch ein Stück weit eine Erfahrung und eine Glaubensdeutung der Menschen von damals, die ich heute auch nochmal relativieren darf. Sie kriegen natürlich ein Problem des Relativierens und das wollten Sie wahrscheinlich mit dem weichgespülten Gottesbild zum Ausdruck bringen. Ich habe natürlich die Aufgabe, als mündiger Christ die Bibel zu interpretieren und das kann mir eigentlich keiner abnehmen. Und deswegen bleibt natürlich die Frage, mache ich das nicht zu schön? Mache ich es mir nicht zu leicht? Vielleicht, also es ist tatsächlich schwierig.
Darf man Fragen überhaupt noch stellen jetzt?
Ich würde sagen, lieber nachher, sonst verhaspeln wir uns hier an der Stelle schon. Johannes, der Buddha ging mit dem Thema anders um.
Ja, wesentlich anders. Trotzdem würde ich gerne mal sozusagen als Brücke an dem letzten anknüpfen. Also auch im Buddhismus gibt es ja Himmel und Hölle. Ja? Allerdings, soweit ich weiß, spricht der Buddha nirgendwo darüber. Aber in Asien, für die normalen Buddhisten in Asien, und das findet man auch, wenn man dort herumreist, an vielen Tempeln, da wird so richtig ausgiebig Folterszenen dargestellt, ja, und den Leuten Angst gemacht davor, dass sie sich ordentlich benehmen sollten und Spenden Dana geben und liebevoll sein und so weiter. Also da sind die Religionen alle sehr ähnlich, auch Islam oder andere asiatische Religionen. Ja. Was ich damit anspielen will, ist, und das jetzt auch, denke ich, zu Ihrem Recht, das anders zu interpretieren, das ich auf jeden Fall auch für den Buddhismus geltend mache, die Menschheitsgeschichte oder Kulturgeschichte der letzten 2500 Jahren hat sich verändert. Also vieles, in vielem denken wir, handeln wir, fühlen wir sehr, sehr ähnlich wie das, was vor 2000 oder 2500 Jahren war. Aber es gibt doch eine geistige Geschichte und die nennt man ja, und das hat ja auch ein katholischer Theologe zum ersten Mal darüber geschrieben, das nennt man vom Mythos zum Logos. Mhm. Ja, wir haben eine Bewusstseinsgeschichte in den letzten 3000 Jahren und danach muss man einfach feststellen, Menschen haben in der Zeit, wo die heutigen Weltreligionen entstanden sind, anders gedacht als wir heute. Ja, die haben nicht wissenschaftlich gedacht, sondern sie haben symbolisch gedacht, sie haben bildhaft gedacht, märchenhaft, also das, was wir dann später, wo wir ja heute oft sagen, wenn wir jemand nicht glauben, ach, das ist doch ein Märchen, ja, oder Mythos. Das gilt ja heute eher Mythos, ja, das ist etwas, was man nicht glauben braucht oder auch nicht glauben soll. Damals war aber das mythische Denken das herrschende Denken, also ein Denken in Bildern, in Symbolen, in Beziehungen zu Planeten oder was weiß ich, also dann steht dann für bestimmte Götter stehen Planeten oder umgekehrt. Also es war eine andere Form von Denken und das muss man berücksichtigen und deswegen haben natürlich die Mehrheit der Menschen, die heute auch studiert haben und mit Wissenschaft sich beschäftigt haben, große Mühe, Religion in der Weise, in den Worten zu verstehen, wie sie vor 2000 Jahren geschrieben wurden. Und das gibt es auch im Buddhismus. Ja? Das ist kein Unterschied. Es gibt im Pali-Kanon und in vielen anderen buddhistischen Sutras gibt es Texte, die sind rein märchenhaft. Ja? Die kann man, und das sage ich auch, die kann man glauben oder nicht glauben. Und die muss man auch überhaupt nicht glauben. Das ist eben ein Versuch, etwas zu beschreiben, was man damals noch nicht anders beschreiben konnte.
Ja? Ich halte es aber auch für eine Stärke der Religionen, dass sie sozusagen ein ganzes Spektrum von Menschen auch ansprechen können. Genau. Für so Kopferte wie uns, ja, die gerne Rationales erklärt haben wollen, haben die Religionen ein Angebot. Genau. Und für die Trumps dieser Welt muss man in so einfachen Begriffen wie Himmel und Hölle sprechen, damit sie es kapieren.
Ja. Sagen wir mal nicht unbedingt den Trump selber, aber seine Wähler
vielleicht. Ja. Egal. Aber es ist, glaube ich, klar, was ich meine. Ne? Es gibt einfach, ich sag mal, unterschiedliche Verarbeitungsmodi von Wirklichkeit.
Ja.
Und die Stärke der Religion im Gegensatz zur Philosophie ist, dass sie diese unterschiedlichen Modi der Verarbeitung von Wirklichkeit ansprechen kann.
Und dass man das zulässt.
Genau, Religionen haben Geschichten für Menschen, die mit Geschichten weise werden und Religionen haben Philosophie und Tiefe für Leute, die mit Philosophie weise werden.
Genau.
Ja. Aber jetzt kommen wir zum Buddha.
Ja, aber jetzt zum Buddha. Also das nur als ein Übergang, dass man jetzt auch nicht so jetzt Christentum, Christentum ist so abergläubisch, ja, und Buddhismus ist ja ganz rational und ganz durchdacht und tief philosophisch und so, das ist auch eine falsche Vorstellung. Also in Asien kann man sich da sehr, sehr wundern, was man da manchmal sieht. Jetzt aber, also das, was wir hier jetzt auch hier im Zentrum und an unseren Dienstagen hier vorstellen, das ist ja eine sehr, das heißt ja auch Philosophie, buddhistische Philosophie, schon eine sehr hochentwickelte Interpretation des Buddhismus, also eine, die sehr philosophisch, psychologisch, wissenschaftlich durchdacht ist und die eben auch unserem heutigen, doch weitgehend vor dominierenden Bewusstsein oder Denken, Kulturstand entspricht. Und die ist aber tatsächlich die gewesen, die der Buddha selber eingeführt hat. Also er hat in solchen Bildern kaum gesprochen, aber er hat sehr, sehr philosophisch und psychologisch gesprochen. Und von da ausgehend gibt es jetzt zum Beispiel, und das ist jetzt ein riesiger Unterschied zum Christentum, es gibt im Buddhismus keinen Schöpfergott. Ja? Wobei es nicht so ist, dass er sagt, den gibt es gar nicht, ja, oder das ist eine völlig falsche Vorstellung, sondern er lässt es einfach offen. Er sagt, das ist eine Frage, zu der ich keine Antwort gebe. Ihr könnt dran glauben, ihr müsst aber nicht dran glauben, ihr könnt aber auch nicht dran glauben. Es ist okay. Ja? Also zu dieser Frage, gibt es einen Schöpfergott, hat er absolut nichts gesagt, weil das eine Aussage wäre, wo er sich anmaßen würde, zu wissen, wie die Welt ist und wie sie entstanden ist. Und diesen Anspruch hat er nie gehabt, sondern alles, worüber er gesprochen hat, ist über das eigene Bewusstsein, über die Art und Weise, wie wir die Welt erfahren. Ja, nicht? Wie die Welt ist, das können wir nie wissen. Das weiß selbst auch die modernste Wissenschaft nicht, wie die Welt ist. Es ist alle paar Jahre ist es wieder überholt. sondern der Buddha hat nur darüber gesprochen, wie wir sie erfahren. Und das muss man immer sehen, das steht im Mittelpunkt. Es geht also immer der Blick auf den eigenen Geist. Und deswegen ist alles, was buddhistische Lehre zumindest in der Frühzeit war, ist Aussage über das menschliche Bewusstsein oder den menschlichen Geist und mehr nicht. Und dazu gehört eigentlich auch das Sterben und der Tod. Ja? Also auch das ist etwas, was keiner von uns erfahren hat. Ja? Und deswegen hat der Buddha selber dazu eigentlich wenig gesagt. Er hat nicht gesagt, nach dem Tod passiert das und das und jenes und dann begegnet ihr dem und dem und so, sondern er hat es ziemlich offen gelassen. Jetzt aber, was er gesagt hat, und das ist eben hauptsächlich über das Bewusstsein oder über den Bewusstseinsprozess. Ja? Und da haben wir hier ja schon betrachtet, wie der Buddha sehr genau, gleichsam psychologisch aufzeigt, beispielsweise, wie das Bewusstsein entsteht oder wie es arbeitet. Also nehmen wir eine normale Wahrnehmung. Ja? Also Wahrnehmung beginnt, wie jetzt auch in diesem Augenblick bei euch allen, indem ihr einen sinnlichen Eindruck habt, ja? Also Hören. Zuerst ist da nur Hören. Und das ist, also er hat den Menschen beschrieben gleichsam als auf 5 Ebenen. Im Abendland gibt es die Vorstellung Körper, Seele, Geist. Der Buddhismus war da viel, viel differenzierter. Es beginnt mit dem sinnlich-körperlichen, also wir beginnen mit sinnlich-körperlichen Wahrnehmungen. Die gehen über auf die Ebene von Empfindungen, die gehen über auf die Ebene von Wahrnehmung, die gehen über auf die Ebene von psychischen Gestalten, ja, also Erinnerungen, Assoziationen, Gefühle und so weiter, Emotionen. Und schließlich auf der 5. Ebene gipfeln sie sozusagen in der Vorstellung von einem Ich oder in einem Ich-Bewusstsein und dass wir alles, was wir wahrnehmen, jetzt in Beziehung zu diesem Ich setzen. Ja? Also immer ist es, ich denke, ich sehe, ich höre und ich will das haben oder ich will das nicht haben und ich bin klug oder ich verstehe überhaupt nicht, ja, und so weiter. Ja. Und diese 5 Ebenen, die spielen jetzt beim Sterbeprozess eine zentrale Rolle. Ja? Was er jetzt sagt ist, dass also, eins muss ich jetzt noch ergänzen, das ist noch sehr wichtig, also es gibt diese 5 verschiedenen Wahrnehmungsebenen oder Bewusstseinsebenen. Und dann gibt es noch, und das ist sehr erstaunlich, dass der Buddha vor 2500 Jahren schon das Unbewusste oder Unterbewusste entdeckt hat. Ja? Das heißt, in der frühen Zeit hieß das Bhavanga Sota, das heißt der Strom des die Daseins oder der Strom, der die Daseinsmomente verbindet. Ja? Also es wird davon ausgegangen, wieder vom Bewusstsein. Das Bewusstsein ist immer nur dieser Moment. Ja, das ist ein Moment des Bewusstseins. Das Bewusstsein ist kein Ding, kein Objekt oder etwas, das wir irgendwo finden können, sondern dieser Moment, das ist ein Bewusstseinsmoment. Aber jetzt ist schon wieder neuer und schon wieder neuer. Und jedes Wort, das ihr versteht oder jeder Laut, den ihr versteht und den ihr interpretieren könnt, ja, das ist nicht einfach nur so Wortgeplapper, sondern ihr versteht ungefähr, was ich sage, ja. Das sind immer neue Bewusstseinsmomente. Ja? Und unser Bewusstsein ist wahnsinnig schnell. Sehr, sehr schnell. Wir können außer dem, was wir hier jetzt hören oder verstehen, können wir auch noch anderes mitkriegen. Geräusche hier im Raum oder da draußen und so weiter. So. Und es gibt eben dieses, was wir tatsächlich dessen, was wir uns direkt bewusst sind, aber eben im Hintergrund läuft da immer noch etwas mit. Ja? Und das ist dieser Strom des Unterbewussten. Und dieser Strom des Unterbewussten ist gleichsam das, was uns am Leben hält. Das Leben basiert auf diesem Strom des Unterbewussten. So, und der Sterbeprozess wird jetzt von ihm folgendermaßen beschrieben. Das Sterben beginnt damit, also abgesehen davon, dass natürlich körperliche Krankheiten und Schwächen auftreten und so weiter. Aber man könnte, und das wird auch im Buddhismus durchaus beschrieben und manche haben das auch gemacht, man könnte sich wirklich durch Meditation in das Sterben hinein meditieren. Ja, also man kann durch Meditation bewusst sterben, ohne irgendeine Krankheit zu haben, sondern sich vornehmen, so, jetzt verabschiede ich mich. Und das beginnt eben damit, dass diese unterste Ebene, was ich sagte, diese körperlich-sinnliche, also die heißt Rupa, dass die sich zurückzieht. Ja, also im Sterbeprozess, jetzt gehen wir jetzt davon aus, dass es ein Sterbeprozess, der normal ist, ja, also wo wir im Bett liegen, nicht bei einem Unfall, schwerer Unfall oder Terroranschlag oder irgend sowas, da geht das alles ein bisschen chaotischer. Aber wenn der normale Sterbeprozess abläuft, beginnt er damit, dass unser Bewusstsein sich aus den körperlichen, sinnlichen Wahrnehmungen herauszieht. Ja? Und es ist sogar genau so, dass es an den Zehen beginnt und langsam die Beine hochgeht und genauso an den Armen sich das Bewusstsein zurückzieht. Dann geht es über, dass die Empfindungen allmählich verschwinden, also diese zweite Ebene. Ja? Dann, dass die Wahrnehmung allmählich sich auflösen. Also wir haben kaum noch direkte Wahrnehmung. Dann kommt diese Ebene von Gestaltungen oder von Emotionen, Erinnerungen und so weiter. Und am Ende ist dann nur noch diese Ebene von Ich-Bewusstsein da. Und die löst sich schließlich auch auf. Und das ist dann der Moment, den die meisten Menschen als Beobachter oder andere, die dabei sind, als Sterbemoment so erleben. Aber jetzt ist da noch, was übrig bleibt, ist dieser Strom des Unterbewussten, ja, dieser Bhavanga Sota, der ist noch da. Und da wird jetzt in der alten Tradition des Buddhismus gesagt, da entsteht ein Bild. Also dieses Unterbewusste macht ein Bild, Nimitta heißt es, und zwar von seiner zukünftigen Existenz. Und zwar so lange, wie eben in diesem Strom des Unterbewusstseins noch ein Trieb oder eine Absicht da ist, weiter zu existieren. Ja? Und das ist das Thema mit Wiedergeburt. Ja? Was jetzt Wiedergeburt betrifft, oder auch das, was ich jetzt hier sage, das ist Glaube. Ja, das ist letztendlich Glauben. Da muss man auch sagen, auch hier beruht der Buddhismus auf Glauben, dass er glaubt, es gibt Wiedergeburt. Man muss es aber nicht glauben, um Buddhist zu sein. Es gibt also eine Stelle auch vom Buddha selber, wo er ganz eindeutig sagt, wenn ihr das glaubt, dann hilft, und ihr haltet euch daran, ja, also ihr befolgt dem, denn durch schlechtes Verhalten schaffe ich mir eine schlechte Wiedergeburt, ja. Also wenn ihr das glaubt und euch daran haltet, dann bewirkt ihr, dass ihr jetzt ein gutes Leben habt und in Zukunft auch ein gutes Leben. Denn ihr verhaltet euch ja gleichsam moralisch oder ethisch oder liebevoll und so weiter. Wenn ihr nicht dran glaubt, dann habt ihr aber wenigstens jetzt ein gutes Leben, ja. Ganz pragmatisch. Die meisten Asiaten glauben dran und verhalten sich dann auch hoffentlich dementsprechend. Ja. Im Westen neigen wir eher dazu, das in Zweifel zu ziehen, aber das hieße ja trotz allem, wir würden uns mit der Praxis ein gutes Leben schaffen. Von der Beschreibung her, also ist es jetzt so, wie ich eben sagte, dieses Unterbewusste, das also noch diese Absicht hat, weiter zu existieren, das gleichsam nicht sterben will, das hat dann eine Art Vision, also ein Bild von dem, wie es sein will oder was es sein will.
Oder aus den Ursachen, die man sich in diesem Leben geschaffen hat, die dann zur Wirkung
kommen. So ist es, genau. Aus all dem, was wir gleichsam gelebt haben und wie wir gelebt haben, haben wir ein gewisses Ideal gleichsam oder ein Bild von uns selbst. Und dieses Bild, das überträgt sich auf ein beginnendes Leben, irgendwo anders, ja, wo also ein Mann und eine Frau ein Kind zeugen, und gleichsam verbindet sich mit diesem neuen beginnenden Leben als Bewusstseinsimpuls. Ja? Und dann beginnt der ganze Prozess wieder von neuem. Also wieder embryonales Zustand oder Dasein und Geburt und so weiter und so weiter. Also es ist einfach ein fortlaufender Bewusstseinsprozess.
Zyklisch.
Genau, und der wiederholt sich immer wieder. Und das wäre jetzt oder ist auch nach indischer Vorstellung schon damals eigentlich dann dadurch, dass immer letztendlich dann das doch wiederholt, für Sie als, für die Inder als nicht sehr wünschenswert gesehen worden. Ja? Also, sondern es, man hatte sich letztendlich als Horror vorgestellt. Immer wieder leben und man stellt euch das mal vor, ihr würdet jetzt da noch zig 100.000 Jahre weitermachen, immer wieder dieselben Geschichten, immer wieder auf die Schule gehen, immer wieder verlieben, immer wieder scheiden und Konflikte und was weiß ich und Orientierung und neu bewerben und endlos. Ja. Also ich muss sagen, ich habe selber auch keine Lust, das nochmal. Abgesehen davon, ob ich Buddhist bin oder nicht, ja, kommt mir das nicht sehr erfreulich vor. Und deswegen ist es auch nicht das Ziel. Es gibt viele Leute, die glauben jetzt, ja, Buddhismus ist ja toll, da gibt es ja noch mehr Leben, da hat man ja noch viele Chancen und so weiter. Aber das ist eine falsche Vorstellung. Ja. Solche Ideen kommen hier aus der Anthroposophie und so, die haben aber mit Buddhismus absolut nichts zu tun. In Asien insgesamt, also vor allem in Indien, sieht man das recht negativ. Und deswegen gibt es eine ganz andere Vision, eben eine wirkliche Befreiung, ein Ende. Das wird dann eben auch Ende der Wiedergeburten genannt. Wobei Wiedergeburten jetzt aber nicht nur in diesem Sinne zu verstehen sind, dass ich also nochmal ein neues Leben habe, sondern jeder Moment ist eine Wiedergeburt. Ja, wir wachen, jeder Tag ist eine Wiedergeburt. Jede Nacht gehen wir in diesen Zustand des Unterbewussten. Ja? Also Traum und dann kommt ein Zustand, wo wir völlig ohne Bewusstsein sind, das ist der Tiefschlaf, und dann wachen wir wieder darauf auf, und dann morgens fangen wir wieder an, wer bin ich eigentlich, wo bin ich hier, was mache ich hier, und so, also erinnern uns dran, was eigentlich los ist und was heute zu tun ist und so. Jeden Tag, jedes Jahr und so weiter, genau, sind wir in diesem Zyklus drin. Und dieser, als letztes Wort, da sage ich jetzt aber nichts mehr dazu, ist eben, dass die eigentliche Befreiung ist Nirvana oder Nibbana. Und das ist dann etwas ganz, ganz anderes. Und Nirvana oder Nibbana wird nicht erst im Tod erlebt oder jenseits des Todes, sondern im Leben. Also es ist ein Zustand der Befreiung im Dasein, im Leben. Und wir können noch viele Jahre damit, kann man in diesem Zustand leben. Und das ist das, was der Buddha eigentlich wollte. Ja? Das Jenseits hat ihn eigentlich gar nicht interessiert, sondern diesen Zustand des Nirvana im Dasein, im Leben zu erlangen und dann heilsam zu wirken und liebevoll und die Weisheit zu vertiefen und so weiter.
Die Erfüllung.
Ja, das ist das eigentliche Ziel. Ja.
Ich ergänze das mal mit dem, was aus dem tibetischen Buddhismus machen. Ist es wirklich eine Verständnisfrage oder irgendein Kommentar dazu? Da würde ich sagen, Kommentare ja, später.
Und zwar, vielleicht können Sie da nochmal drauf eingehen, weil ich tue mich einfach schwer jetzt mit diesem, also Sie sprechen ja viel von Ich, so. Und das jetzt irgendwie in Verbindung zu bringen mit der Ich, Ich wäre, also,
ja.
Beziehungsweise was nehmen Sie an, was dann bleibt? Mhm. Weil ich muss ja davon ausgehen, dass irgendwas bleibt, wenn ich mir ja erhoffe, dass ich wiedergeboren werde und irgendwas, dass ich dann immer noch ein gutes Leben habe, dann muss doch da irgendwas sein, was auch bleibt. Also das würde mich einfach mal interessieren, was das genau ist. Oder?
Genau. Also wir haben ja vorhin schon mal, da waren Sie glaube ich noch nicht dabei, da haben wir ja schon mal... waren Sie auch dabei? Ah ja, ja. Ich würde sagen, wir stellen das, das ist eine ganz wichtige Frage und die hat auch in Indien eine ganz große Bedeutung in den Diskussionen zwischen Hinduismus und Buddhismus gespielt. Die stellen wir aber im Moment zurück, aber wir kommen auf jeden Fall darauf.
Ich kann eine ganz kurze Antwort geben. Es ist nicht die Person, die weitergeht, sondern die Person jetzt verursacht die nächste Person.
Genau.
Es ist Ursache-Wirkungsbeziehung, aber nicht sozusagen, dass da ein roter Faden der Existenz weitergeht. Ja. Aber das nur kurz, das vertiefen wir später. Ich wollte noch ergänzen, weil im tibetischen Buddhismus ist das, was du jetzt sozusagen aus dem Theravada beschrieben hast, noch sehr viel weiter erforscht und differenziert dann gelehrt worden. Im tibetischen Buddhismus hat man ja angefangen mit diesen Lamas, die bewusst wiedergeboren werden. Das gibt es sonst in keiner buddhistischen Tradition. Also dann hat man es mit Leuten zu tun, dem Karmapa ist es 17 Mal passiert, dem Lama Genen Rinpoche mehrfach und auch der Trindle Rinpoche, der nächsten Sonntag zum Beispiel kommt, hat es gemacht. Mhm. Die sind bewusst durch diesen Sterbeprozess gegangen und wiedergeboren worden und die erinnern sich daran und die beschreiben, was wird da erlebt. Und das kennt man jetzt seit 1000 Jahren, was da passiert und überträgt es auch und macht es nützlich in der Arbeit, sowohl für einen selbst, um sich auf das Sterben vorzubereiten, als auch in der Begleitung von Sterbenden. Und was passiert da? Also was du beschrieben hast, wie diese fünf Skandhas sich auflösen, da wird tatsächlich beschrieben, wie es erlebt wird im Sterbeprozess und auch da der Standardprozess ist, man liegt im Bett und stirbt. Das geht in Sekunden oder Bruchteilen von Sekunden, wenn man den Laster auf der Überholspur irgendwie trifft oder so. Aber auf dem Bett im normalen Sterbeprozess lösen sich sozusagen die Erfahrungen der verschiedenen Aggregatzustände von Materie auf. Die Tibeter beschreiben das als Elemente, aber so als erstes löst sich die Erfahrung von Festem auf. Das heißt, man erlebt sozusagen die Schwere des Körpers und als nächstes löst sich die Erfahrung von flüssig auf und das heißt, man erlebt sich so, als würde man so schwimmen und sich so in einem Ozean auflösen und dann kommt es sich so die Erfahrung von Gas, von Wärme auflöst. Und dann geht erst die Wärme aus dem Körper raus und so wie du es beschrieben hast, erst aus den Extremitäten, versammelt sich so dann in der Mitte und man erlebt so Wechselwirkungen warm-kalt. Und zum Schluss geht die Erfahrung von Gasförmigen weg und das ist, wo die Atmung immer schwächer wird und ungenau wird, also unrhythmisch. Und zum Schluss hört sie auf. Da gibt es auch die traditionelle Belehrung, das letzte Mal atmet man dann halt dreimal tief ein und aus und nach dem letzten Mal aus nicht wieder ein. Und aber das sind eher Allegorien. Also und das ist so der Moment, wo die Leute drumherum sagen, so jetzt ist er tot. Aber dann beginnt sozusagen der innere Sterbeprozess, wo sich das Gewahrsein, das Bewusstsein so aus den Nervenbahnen oder was auch immer zurückzieht. Und das wird dann beschrieben, wird erlebt, als würde so wie so eine innere Plus-Minus-Achse alles sich in diese innere Plus-Minus-Achse zurückziehen. Die wird so erlebt wie so ein Lichtrohr, ist so von der höchsten Stelle unterhalb des Schädels bis vier Finger unterhalb vom Nabel geht, mit einem weißen Licht am oberen Ende und einem roten am unteren Ende. Und so aus dem ganzen Körper zieht sich das Bewusstsein in diese zentrale Plus-Minus-Achse. Und dann klappt die zusammen. Und es geht so in den 15, 20 Minuten nach dem letzten Atemzug. Zuerst löst sich der obere Pol, der weiße Pol, und kommt durch dieses Lichtrohr runter. Und dabei lösen sich alle Abneigungszustände auf. Also man erlebt es, man frei wird von allem, was mit Zorn und Abneigung zu tun hatte, und man wird liebevoll. Und es kommt so runter bis auf Herzenshöhe und dann löst sich dieser rote Pol und kommt nach hoch und dann löst sich alles auf, was mit Anhaftung, mit Begierde zu tun hat. Und so die Erfahrung von, man kriegt alles, was man sich immer gewünscht hat. Und dann kommt es im Herzen zusammen und dann löst sich diese Begrenzung durch Identifikation auf und man kriegt so ein 360-Grad-Erlebnis. Also so wie wir vorhin bei der Meditation dabei waren, dieser Moment des Gewahrsein wird grenzenlos weit. Ja, so. Und das ist dann nicht Simulation auf dem Kissen, sondern das ist, wird so erfahren. Und das schockt, weil wir sind gewohnt, nach einem Ich zu greifen. Wir sind gewohnt, dass wir uns an das halten. Ja? Und dieser Strom von Unterbewusstsein, der macht dann dicht. Also diese Erfahrung, wo kein Ich, nichts mehr zu greifen ist, wo keine Identität mehr ist, das macht uns Angst, es sei denn, wir kennen das aus der Meditation. Wenn wir es aus der Meditation kennen, dann ist in dem Augenblick Befreiung. Ja, in dem Moment, wo dieses klare Licht, nennt man das, wo das kommt, wow, ja, das kenne ich, wow. Ja, und dann ist man durch. Dann viele Yogis machen das nennt man die Verwirklichung durch Sterben. Ja? Und dann sind sie durch, dann haben sie die Befreiung erlangt. Wer das nicht kennt, und es trifft auf die allermeisten zu, die sind von dieser Erfahrung verängstigt und geschockt, und dann macht dieser Strom, dieser Geiststrom macht sozusagen dicht, und man kommt in so einen Zustand von nichts erfahren, von Ohnmacht oder sowas, ja. Dazu direkt bist oder ein Widerspruch oder eine Nachfrage?
Das Hirn ist ja noch nicht tot. Also wir wissen
das
Hirn ist noch nicht tot. Also
ja.
wir haben noch im Hirn ein Feuerwerk an Geschehnissen.
Ja, ja.
Und so sehr ich schätze diese Ausführung, muss ich auch nochmal in Frage stellen.
Ich würde das gern zu Ende führen und nachher diskutieren, weil sonst kommen wir. Ne? Also ich beschreibe jetzt.
Noch da.
Ich beschreibe.
Der Körper ist auch noch da.
Ich beschreibe jetzt. Ich gebe einfach erst noch mal zu Ende wieder, wie die Belehrungen sind dazu. Und diskutieren machen wir dann danach, weil vielleicht klärt sich's dann. Ne? Das während dieser 20 Minuten bis 40 Minuten, wo die Lichter da zusammenkommen, sagt man, dass das Gewahrsein eben noch im Körper ist. Und erst wenn dieses klare Licht kommt, das ist der Moment, wo sozusagen sich das Gewahrsein vom Körper löst. Und dann kommt eine Ohnmacht, und die dauert, und da sind die Belehrungen unterschiedlich, da kommt es auch ein bisschen darauf an, wie viel ein Mensch so an Erfahrung, an meditative Erfahrung, an Verarbeitungskapazität entwickelt hat, bis zu 72 Stunden im Westen, bis zu 72 Stunden in Asien und bis zu 68 Stunden im Westen, bei manchen kürzer. Und während dieser Zeit ist der Körper verlassen, und dann kann man den Körper mit dem Körper machen, was man will. Das spielt im Buddhismus dann auch keine Rolle, wie der Körper dann weiter verwertet oder verwendet wird. Der ist dann irrelevant. Nach den 68 bis 72 Stunden, bei manchen kürzer, setzt dieser Geiststrom wieder ein, und das Gewahrsein fabriziert die Erfahrung, das nennt man Gewohnheitskörper, fabriziert die Erfahrung, als wäre man noch in der alten Identität, und man erlebt sich in dem Körper, den man hatte, so wie im Traum, man erlebt sich in der Identität, die man hatte, aber man hat keinen Körper mehr. Ja, alles, was jetzt kommt, ist sozusagen, dieser Strom des Unterbewussten sich aus den Gewohnheiten speist. Was man aber hat, ist, dass man noch die Verbindung hat zu den Leuten, mit denen man im Leben verbunden war. Ja, also man geht an die Orte, wo man gewohnheitsmäßig war, bei der Arbeit, zu Hause, wo auch immer, und man erlebt die Leute, aber jetzt nicht durch die Sinne, sondern durch das Gewahrsein. Und deswegen hört man, was die Leute denken, man kriegt mit, was sie sagen, was sie tun, und man hat keinen Körper, man ist augenblicklich an dem Ort, an den man denkt. Und man ist total irritiert, weil alles anders ist, als man es gewohnt ist. Man hat keinen Körper, man geht durch Sand und sieht keine Spur, man steht vorm Spiegel und sieht nichts. Man setzt sich zum Essen und es setzt sich gerade jemand auf den Stuhl, auf den man sich gerade gesetzt hat. Oder es sitzen schon alle und man hat gar nicht für einen mitgedeckt oder so. Man hört die Leute, aber sie hören einen nicht. Ja, man kriegt mit, was sie kommunizieren, was sie denken, aber sie kriegen einen nicht mit. Und das geht so ungefähr eine Woche, dieser Zustand. Und während der Woche wird man sich dann klar, hier stimmt es nicht. Und dadurch, dass auch keine sinnlichen Eindrücke mehr kommen, kriegt dieser Geiststrom, dieses Unterbewusstsein auch kein neues Futter mehr. Und so diese Erfahrung von Gewohnheit löst sich auf. So nach einer Woche heißt es, dass man in einen anderen Zustand wechselt, wo dann die Verbindung aufhört zu der Welt, mit der man bis dahin verbunden war. Und dann erlebt man sozusagen nur noch die inneren Prozesse dieses Geiststroms. Und das sind jetzt diese karmischen Eindrücke, die hochkommen, was man im Leben so im Wesentlichen gemacht hat. War man zornig, war man liebevoll, war man geizig, war man großzügig, war man weise, war man doof, was auch immer. Das kommt hoch, und dann kommt es auf die Kultur an, in der man interpretieren gelernt hat, wie man das erlebt. Also westliche Menschen erleben das so, als würden da jetzt riesige Naturkräfte losbrechen, denen man hilflos ausgesetzt ist. Die Tibeter erleben das als Dämonen, denen man ausgesetzt ist. Und es geht so bis 7 Wochen nach dem Eintritt des Todes. Und das ist die Zeit, wo sich dieser Geiststrom umbildet, wo aus dem, was man im letzten Leben und den Leben davor an Gedanken, Worten und vor allem Taten, so an Eindrücken gesammelt hat ins Bewusstsein, wo sich daraus eine neue Person strukturiert. Und nach 7 Wochen ist dieser Prozess abgeschlossen, und aus diesem Drama, was man da erlebt, sieht man plötzlich einen Ausweg. Und der Lama Gendun, der da hängt, der hier für ganz viele der Lehrer ist, oder für unsere Lamas, die herkommen, der Lehrer war, der Lama Gendun hat es mal beschrieben. In diesen 7 Wochen fühlt sich das so an, wie wenn er, der in Tibet in den einsamen Tälern groß wurde, plötzlich auf den Champs-Élysées gestellt wird in Paris und lauter Erfahrungen hat, die er gar nicht verarbeiten kann. Da sind Geräusche, da sind irgendwelche großen Metallkisten, die bunt schillern und auf einen zurasen, Millionen fremde Gesichter. Und in diesem Zustand, wenn man da ein bekanntes Gesicht sieht, wenn man den Lama Gendun auf den Champs-Élysées gestellt hätte und dann wäre zufällig in dieser Menschenmenge ein Freund, da würde man hinrennen und den am Schlawittchen packen und sagen, hilf mir hier raus. Und das ist der Nutzen von Meditation. Wenn man mit den Buddhas viel gearbeitet hat, dann tauchen die in dem Zustand auf, weil das ist einfach im Geiststrom drin. Wenn man sich täglich oder wöchentlich mit den Buddhas identifiziert hat, dann hat sich im Geiststrom da was abgelegt. Und das kommt hoch. Und dann springt man den Buddhas auf den Schoß sozusagen und sagt, hey, ich hole mich hier raus. Und das wirkt, das tut. Ja? Das ist dann die nächste Möglichkeit, wie man mit Praxis es schafft, den Sterbeprozess zu nutzen. Ja. Und wenn man das aber nicht gemacht hat, dann kommt nach 7 Wochen eben irgendwo, geht eine Tür auf und plötzlich sieht man 2 Menschen, die sich lieben und dann sagen die Tibeter so lustig, wenn man mehr den Vater nett findet, wird man dann Mädchen und wenn man die Mutter netter findet, dann wird man ein Junge. Ja. Da geht man dann rein, wo Ei und Samenzellen zusammenkommen. Ja, das sind so Geschichten. Und dann geht es halt wieder von vorne los. Wenn man sehr dumpf gelebt hat, dann findet man Menschen gar nicht so attraktiv, sondern dann findet man Wesen attraktiv, die immer Pelz tragen und 4 Beine haben. Ja, und dann geht man dahin. Ja. Und dann gibt es noch verschiedene andere Zustände. Es gibt tatsächlich auch Zustände, wo man aus diesem, ich sag mal, Geisteszustand gar nicht rauskommt. Menschen, die sehr fixiert waren an Personen oder an Orte, die bleiben da eine Weile hängen. Ja? Das sind dann sogenannte Hungergeister. Ja? Also wir kennen die als Spooks. Ne? Und tatsächlich gibt es Leute, die können mit denen reden und können denen dann helfen und so weiter und so weiter. Ne? Und das ist also, was wir im tibetischen Buddhismus haben. Und tatsächlich, der tibetische Buddhismus arbeitet damit, und hat verschiedene Methoden, Sterbende auf das Sterben vorzubereiten und dann die Verstorbenen zu begleiten durch diese Zustände. Und interessant ist, im ganzen Himalaya-Gebiet, wo tibetischer Buddhismus praktiziert wird, da gibt es ja auch andere Religionen, gibt es viele Hindus, ein paar Muslime. Und zum Heiraten gehen die Leute immer zu den Hindus, weil die haben die tollsten Zeremonien fürs Heiraten. Aber wenn es zum Sterben geht, da kommen sie alle zu den buddhistischen Lamas. Also da kommen die Muslime, da kommen die Hindus und auch die Christen zu den buddhistischen Lamas, weil da kennen die sich mit aus. Ja? Und da gibt es dann halt die verschiedenen Methoden, Pova und das nicht alles lesen aus dem Toten und, und. Und das ist so sozusagen die Beschreibung dieser Prozesse aus der tibetischen Tradition. Und ich würde sagen, wir gehen über in das Thema Begleitung von Sterbenden und dann öffnen wir so für die Runde. Ja, Luft ist sehr gut. Da waren Fragen.
Ja. Aber da waren ja noch ein paar wichtige Fragen.
Ja,
genau. Und
ja.
Eigentlich keine Frage, sondern ja, eine Bestätigung sehe ich darin. Ich habe dieser Tage zufällig ein Wort von Buddha gelesen. Im Sinn nach sagt er, achte darauf, was du denkst, denn das bist du morgen.
Genau, das sagt er. Ja.
Ja.
Was du heute denkst, wirst du morgen sagen und übermorgen tun. Ja.
Ist das damit darin enthalten?
Ja, klar.
Ja, genau.
Weil das muss dann nach dem Tod den Dingen begegnen, die ich gedacht habe.
Ja, genau.
Ja. Sie war vorhin noch,
Nur ganz kurz zu diesem im Anschluss, aber dann würde auch der Christ, der auch so ganz enge Verbundenheit mit Jesus Christus empfindet, auch diesen
Positionen
und auch in diesen, ohne dass dieser mit buddhistischer
Meditation,
Klar. Das wäre ja dann das, auch die Verbundenheit zu diesem.
Das ist auch der Grund, also wir bilden ja gerade hier eine Gruppe aus von buddhistischen Sterbebegleitern. Ja. Wer will, kann buddhistische Sterbebegleitung kriegen, aber bei einer Sterbebegleitung würde man niemals Kundengewinn machen. Ja. Man unterstützt die Leute in der Religion, in der sie gewohnt sind zu praktizieren. Und man sagt ihnen, also wenn ein Christ stirbt und ich komme als Buddhist zu, dann sage ich dem Christ, er soll den Jesus über den Kopf sich vorstellen und das Schönste und da hingehen. Ja. Ja, wir sagen schon, man soll sich das über sich vorstellen, weil wir sind so gepolt, dass das Gute ist, stellen wir uns oben vor. Ja. Und die Ausrichtung ist einfach gut. Ne.
Das Herz hat mir aber auch sehr schön gefallen.
Ja, 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 ja. Also auf Sterbende gehen, wohin? Ne? Das ist so die Idee, man geht da jetzt hin, man verlässt den Körper. Man geht dahin. Also wir haben tatsächlich die Anleitung, dass wir sagen, das Schönste, was sich ein Mensch vorstellen kann, das Edelste, das Tollste, soll er sich über sich visualisieren, am besten noch materiell durch das Symbol aus seiner Religion auch repräsentiert. Ja? Und er soll sich vorstellen, da geht er jetzt hin.
Aber zum Beispiel die Abbildung Christus mit dem Merkur, also das Herz, das wird häufig auf den Körper, da sieht man das Herz, Christus mit dem Herz.
Ich gebe wieder, was uns gelehrt wurde.
Okay, aber als gutgläubiger Christ, wie das Bildnis, also das Jesus Christus mit dem eben Herzen, das ist wunderbar. Was muss ich mir da jemand über mir vorstellen?
Also man kann so raus oder so raus.
Okay.
Ja.
Ja. Geht nicht.
Doch. Ja, ich darf mal eine Grundsatzfrage stellen.
Ja.
Was mich bis jetzt am meisten bewundert, ist Ihr Mut, dass Sie hier im Dialog miteinander arbeiten. Und dass jetzt das Buddhistische und das Christliche endlich mal zusammensitzt. Und das hat ja schon mal 2.500 Jahre gedauert, bis es soweit war. Deshalb Kompliment an Sie, dass Sie den Mut haben. Das, was Sie vorgetragen haben, ist eine Ideologie von dem Katholischen wie auch vom Buddhistischen.
Ideologie würde ich nicht sagen, aber es sind Lehren.
Ja, was mich hier unglaublich stört, das haben Sie nicht herausgestellt, das Wichtigste von uns allen, und Sie definieren auch das Göttliche als unglaubliche Personifizierung, können wir uns nicht erlauben. Das Höchste, was wir haben, ist die Liebe. Über die Liebe kommt das Licht. Und wer sich mit der Liebe befasst, befasst sich automatisch mit Gott. Heute wissen wir in der Neurologie, seit 25 Jahren, dass Messungen möglich sind, wenn jemand permanent regelmäßig Meditation macht, wie sich die Synapsen verändern und dass der Mensch eine andere Form bekommt. Die Religion, die geht ja zurück, nicht nur 2.500 Jahre, sondern viel, viel mehr. Aber das Höchste ist die Liebe. Und die Liebe ist für mich das Göttliche. Und das Göttliche ist die Liebe. Und hier kommt mir das alles so verkopft vor, jeder ist erklärungsbedürftig, einen Dialog zu bringen, der kann für jeden anders sein. Wie er sich liebt, das war sehr gut, was Sie gesagt haben, das Bewusstsein von mir entscheidet mein Verhalten in diesem Leben. Und wenn ich mich bewusst verhalte, kann ich andere auch zu einem guten Bewusstsein bringen. Wenn ich mich schlecht verhalte, ist es das Gegenteil. Aber die Ideologie können wir uns nicht leisten, weil keiner kann Gott definieren, keiner kennt die andere Seite, wir kennen nur das Höchste, die Liebe. Und das ist das Zentrum vom Buddhismus und auch das Zentrum von den anderen Religionen, auch von den Christen. Ich kann nicht personifizieren Buddha. Es gibt außer Buddha, außer Jesus noch andere Heilige. Mhm. Ja, ja. Die haben das auch alle erreicht.
Ja. Und da müssen wir hinkommen. Das haben wir aber auch nicht gemacht. Und wir haben ja über die Liebe gesprochen als das Zentrum.
Zu schwach. Ich bin nicht vegan, aber ich habe es reduziert, weil auch das gesamte tierische.
Moment, stopp. In die Phase der Co-Referate kommen wir später. Ja. Ich wollte aber auf eins eingehen. Das eine ist eine abstrakte Aussage. Menschen sind konkret. Menschen brauchen Wege, um das, worüber wir gerade abstrakt gesprochen haben, sich konkret zugänglich zu machen. Und das tun Religionen seit Tausenden von Jahren, Wege dazu eröffnen. Das nenne ich nicht Ideologie, das nenne ich Praxis. Da ist ein tiefes Wissen über das Menschsein in den Religionen Und es ist schön, wenn Religionen sich gegenseitig als Kollegen sehen, in dem Wissen, wie man denn Liebe erlangt, Liebe verwirklicht. Und die Wege sind deswegen verschieden, weil die Menschen verschieden sind. Ja? Also ich erlebe in der Qualität der Praktizierenden keine Unterschiede, sondern nur in der Art und Weise, wie sie das machen. Ja? Und ob jemand Opel fährt oder VW fährt, beide kommen ans Ziel und beide haben ihre Gründe, Opel oder VW zu fahren. Ja? Und aber man kann, es bringt einem nichts sozusagen, immer hin und her zu springen. Ja? Das Geschickte an diesen Methoden ist, die wirken. Aber die wirken, wenn man sie anwendet. Und es reicht nicht, sie einmal anzuwenden, sondern man braucht eine Praxis. Wir sind Gewohnheitstiere. Ja? Und es gibt so viel, was uns sozusagen ablenkt und abhält vom Liebevollsein. Da braucht es Arbeit, da braucht es Schleifen an den gleichen Stellen. Und dafür brauchen wir diese Methoden. Und die geben die Religionen. Und ich sage nicht, dass die eine Religion alle Methoden hat oder falsche und die andere hat keine oder nur richtige, sondern es ist ein Reichtum. Es ist da ein Spektrum und wir haben heute die Freiheit, uns aussuchen zu können, mit welcher Methode wir am besten arbeiten können. Und alles andere ist nicht
darf
so wichtig.
Darf ich noch ergänzen? Nur kurz.
Ich würde gerne noch.
Die Methode, wo Sie gesagt haben, mit der Meditation ist wunderbar, aber die führt ja, dass ich mein Ego lerne abzulegen. Erst dann kann die Wirkung der Liebe entziehen.
Ja, natürlich. Darum geht's. Darum geht's. Aber darum geht's. Wir haben noch ein Thema, nämlich die Begleitung von Sterbenden.
Ja, aber und ich möchte noch gerne Ihre Frage, die Sie vorhin gestellt hat, mit dem Ich, weil das ist schon eine sehr wichtige Frage, wenn im Buddhismus gesagt wird, einerseits, es gibt kein Ich. Also wenn gesagt wird, es gibt kein Ich, wir haben, wie gesagt, vor der Meditation hier schon mal darüber gesprochen, dann heißt es nicht, ich bin nicht, ich existiere nicht, wo bin ich jetzt nicht mehr oder was, ja? Sondern es gibt nichts, ein Kern, ein festes, stabiles, was dauerhaft erhalten bleibt. Ja? Keiner kann irgendwo ein Ding oder eine goldene Kugel oder was weiß ich, ein Kristall oder im Kopf oder im Herzen oder im Bauch, wo auch immer, finden, was das Ich ist. Nirgendwo hat ein Mensch jemals irgendein Ich gefunden. Ja? Auch die Hirnwissenschaftler haben kein Ich gefunden, sondern was man feststellen kann, ist, dass alles sich verändert und dass es Beziehungen gibt, Wechselbeziehungen, Wirkungen, Prozesse, Veränderungen und so weiter. Also, und das ist das, was der Buddhismus mit Nicht-Ich meint. Es gibt kein festes, greifbares Ding, das man in die Hand nehmen kann und sagt, das bin ich, da ist es, ja, da drin. Sondern, dass alles eben Prozess ist und genau das wird ja durch diese Lehre von Wiedergeburt bestätigt. Ja? Also Wiedergeburt heißt eben, dass dieses momentane Ich, das es sehr wohl gibt, ja, oder diese Ich-Vorstellung, die wir alle haben, oder diese Ich-Identifikation, dass das sich aber permanent verändert, ja, und meistens in der Form, dass wir es immer neu schaffen. Also entweder jeden Tag oder jede Minute, bei jeder Wahrnehmung oder alle paar Jahre und so weiter. Wir schaffen uns immer wieder ein neues Bild von uns selbst. Ja. Wir alle wissen, vor 30 Jahren haben wir eine ganz andere Vorstellung von uns gehabt als jetzt. Ja. Und in 10 Jahren werden wir wieder eine andere Vorstellung haben. Also insofern ist eben das, was der Buddha oder Buddhismus mit Wiedergeburt beschreibt, ist dieser permanente Prozess von etwas, was sich immer wieder neu herstellt. Ja? Und deswegen braucht es kein Ich.
Die Frage ist, gehen wir jetzt in die Diskussion und lassen das Thema Sterbebegleitung einfach bleiben oder nehmen wir das Thema Sterbebegleitung noch und gehen dann in die Diskussion?
Ich würde gerne die Gemeinsamkeiten und Unterschiede diskutieren. Ja. Und da hat Ihr Ansatz, finde ich, einen schönen gemeinsamen Zugang eröffnet, den ich gut finde. Ja. Und ich finde, es ist jetzt viel Input da gewesen und ich glaube, es ist gut, sowohl zu fragen jetzt und zu diskutieren, aber immer so ein bisschen vielleicht im Fokus wäre jetzt mein Anliegen, was haben wir gemeinsam und was sind vielleicht auch in den Lehren, die vielleicht auch ein bisschen kognitiv sind, das mag ja sein, was sind da vielleicht auch Unterschiede? Ja. Das fände ich jetzt eine hilfreiche Perspektive.
Ja, ist gut.
Und ich glaube, da war auf jeden Fall der Herr mit dem blauen Hemd jetzt schon sehr oft, der es versucht hat, sich zu melden.
Ja.
Ich habe noch eine Frage an die Erklärung der katholischen Glaubenslehrer. Sie sagten also,
die Hölle, das ist schon eine komische Angelegenheit, aber den Teufel erkennen Sie nicht als ein personifiziertes Wesen an. Erkennen Sie Gott als personifiziertes Wesen an? Ist das eine Person?
Also ich persönlich würde sagen, im Sinne eines, wir können Gott nie ganz verstehen, wir können uns ihm nur annähern, aber ich würde sagen, er ist ein geistiges Du. Nicht im Sinne eines alten Mannes mit weißem Bart, der auf einer Wolke schwebt, aber personal in dem Sinne, dass er einen Willen hat, dass er uns versteht, dass wir zu ihm beten können, dass er etwas mit dieser Welt vorhat. In dem Sinne ja, aber er ist auch mehr als eine Person. Also von dem her, man muss immer auch im Sinne des, der negativen Theologie sich bewusst sein, unsere Begriffe sind nur Versuche, klägliche Hilfsmittel, die scheitern letztlich, um Gott zu beschreiben. Aber ich würde dennoch sagen, wenn ich Person so verstehe, dann ja.
In der evangelischen Diskussion mit der evangelischen Gruppe, da habe ich die gleiche Frage gestellt und wir haben danach kurz überlegt, gesagt, nee, Sie erkennen Gott auch nicht als ein personifiziertes Wesen.
Ich denke, wenn man die Personalität völlig ad acta legt, dann haben wir einen Pantheismus, eine Art Weltmotor, der alles antreibt, aber der völlig mitleidslos, völlig gefühllos, völlig willenlos ist. Und das, glaube ich, wäre nicht das, was Jesus verkündigt hat von einem barmherzigen Vater. Ja,
das
er verwendet die ja die Personenmetapher.
Das also, ist die Frage. Also wir kennen ja eben nicht die letztendliche Wirklichkeit als Person. Mhm. Wir sagen ja nicht du zur Natur des Geistes. Wir nennen es Buddha-Natur. Und wir sagen, das liegt sozusagen jedem Augenblick von Erfahrung zugrunde. Es ist das, was sozusagen, was wir als Welt erfahren, in jedem Augenblick erzeugt. Aber das ist nicht leer im Sinne von, dass es völlig neutral ist und gefühllos in dem Sinne oder wertelos, sondern im Gegenteil, durch diese Offenheit ist es an sich wertenthaltend, weil Liebe und Großzügigkeit und Weisheit und Wohlwollen, das hat mit dieser Offenheit zu tun und alles, was uns leiden lässt, nämlich Geiz und Gier und Zorn und Hass und Neid, hat nicht mit Offenheit zu tun, sondern mit Abschneiden, mit ich sich abschneiden von den anderen. Und das ist so sozusagen das, was Buddha in diesem dritten Lehrzyklus gebracht hat. Diese Buddha-Natur, diese Natur des Geistes, die jeder Erfahrung zugrunde liegt, ist an sich liebevoll, ist an sich beglückend, ist an sich freudvoll, ohne eine Person zu sein.
Ich würde halt sagen, die Gemeinsamkeit zu dem christlichen Gottesverständnissen, die mir bekannt sind, ist, dass Gott natürlich keine egozentrische Person sein darf. Mhm. Und natürlich, Hans Küng sagt, Gott ist auch eine Überperson. Also unser Personbegriff ist natürlich viel zu eng. Mhm. Und von dem her kann ich da eine gewisse Gemeinsamkeit entdecken. Ich würde nur sagen, mir wäre es jetzt als christlicher Mensch zu wenig, wenn Gott mich nicht hört und wenn Gott keine Emotionen hat. Mhm. Und Emotionen jetzt nicht im Sinne von ich will mehr haben oder ich bin geizig, sondern im Sinne von Liebe. Da sind wir wieder bei dem, was Sie gesagt haben. Also da kann ich schon in beiden Religionen Ähnlichkeiten sehen. Mhm. Ich mache mal noch das Fass auf, was bleibt nach dem Tod. Ich habe jetzt ein bisschen auch rausgehört. Ich bin ja da wirklich, habe ganz große Ohren bekommen. es gibt zumindest keine eindeutige Aussage von Buddha, dass es eine Wiedergeburt gäbe. Das war mir neu. Mhm. Aber dennoch scheint mir es doch mehr oder weniger buddhistischer Mainstream zu sein, das auch irgendwie anzunehmen. Ja. Und das haben Sie jetzt auch beschrieben. Mhm. Ja. Ganz spannend, was passiert sozusagen. So eine Art, musste irgendwie an den Film Stadt der Engel denken. Ja, also irgendwie so Geistwesen zu sein für ein paar Wochen, das so zu erleben. Gut, dann gibt es ja für mich jetzt als Christ doch irgendwie was die Personalität durchträgt. So eine Art Ich-Illusion oder Ich in Anführungszeichen. Und das könnte ich jetzt wieder als eine Gemeinsamkeit sehen mit dem, was ich versucht habe mit verklärtem Leib oder Seele oder ganzer Mensch, der auferweckt wird. In gewisser Weise ist da vielleicht auch die christliche Tradition gar nicht so weit weg von der tibetisch-buddhistischen, dass man davon ausgeht, zumindest in einer gewissen Zeit, ist man nach dem Tod noch irgendwie da und kann irgendwie etwas wahrnehmen, vielleicht auch seine eigenen Fehler nochmal sehen, das habe ich so rausgehört. Mhm. Das wäre übrigens das, was Gisbert Gräßhage, der katholische Dogmatiker, unter Fegefeuer dann formuliert. Mhm. Ich werde nicht irgendwo bestraft oder muss in den Ofen und da leiden, wie das zur Zeit Luthers von Tetzel gepredigt wurde, um Geld zu schneiden, sondern ich kann sozusagen vor Gott, der die große unendliche Liebe ist, erkennen, was ich nicht geschafft habe und leide vielleicht daran, was mir nicht geglückt ist in meinem Leben, kann sozusagen nochmal diese Läuterung als eine Art, oh, ich bin gescheitert in dem und dem Punkt, wahrnehmen. Aber dann eben die christliche Hoffnung wäre jetzt, ich komme raus aus diesen Trübsalblasen und Gott würde das sozusagen alles wieder vollenden, was mir nicht geglückt ist. Mhm. Das wäre jetzt natürlich dann, sage ich mal, formal das, was das Nirvana ist. Also irgendwo der Glückszustand im Buddhismus ist natürlich nochmal ein anderer, wie der Begriff des Himmels. Mhm. Und ich habe auch den Unterschied wahrgenommen, korrigieren Sie mich, wenn das nicht stimmt, dass es so eine Art Individualität im Nirvana ja dann nicht mehr gibt.
Das ist richtig, ja. Also es gibt nicht die Individualität, wie wir sie identifizieren als hier ist ein Subjekt und da ist ein Objekt oder so.
Ja, ja, aber es gibt keine, und das ist jetzt wiederum ein wichtiger Unterschied zum Hinduismus, es gibt keine völlige Verschmelzung mit einem Absoluten. Ja?
Okay.
Also das ist ja im Hinduismus, auch bei den Sufis, im islamischen Sufismus, dass die Seele völlig mit Gott eins wird. Mhm. Jetzt gibt es im Buddhismus aber gar keinen Gott, sondern es gibt einen und keine Seele. Also es wird nichts mit nichts eins, aber es wird nicht beschrieben. Also jedenfalls ist nicht der Zustand der Einheit das Ziel, sondern der Offenheit, so wie es Michael gesagt hat. Also eine grenzenlose Weite in dem Sinne.
Ja, glaube ich auch.
Ja, ich würde noch fragen, ich habe mal was gelesen davon, dass es ein Konzil gab, und das ist das zweite Konzil irgendwann im 6. Jahrhundert, wo es scheinbar die Wiedergeburt per Wahl abgeschafft wurde im Christentum. Mhm. In demselben Artikel auch gelesen, dass es in der Bibel auch Hinweise auf Wiedergeburt gab, wie zum Beispiel, dass der Johannes der Täufer die Wiedergeburt von Elia sei. Und andere Beispiele, auf die ich jetzt nicht komme. Haben Sie darüber was gehört und können Sie da was zu sagen?
Ich bin kein Experte jetzt zu diesem Konzil, aber ich weiß zumindest, dass natürlich die christliche Idee, dass man eine Hoffnung hat, nach dem Tod kommt etwas, schon auch mit dem Terminus, man wird neu geboren sozusagen, bezeichnet wird. Auch innerbiblisch, aber das, glaube ich, ist nochmal ein großer Unterschied zu dem, sage ich jetzt mal, östlichen Verständnis einer Wiedergeburt.
Genau.
Es gibt, das ist aber, glaube ich, ein Missverständnis bei Origenes, also einem Kirchenvater in der Antike, eine Idee, dass die Seelen alle präexistent schon geschaffen worden wären von Gott und die wären dann irgendwann zur richtigen Zeit quasi den jeweiligen Körpern zugeordnet worden. Das hat Origenes, also ein Kirchenvater, gelehrt, das hat ein Konzil dann abgelehnt als Irrlehre. Und es gibt auch keine Wiedergeburtslehre im christlichen Glauben, die jetzt dem buddhistischen entspräche. Was sie natürlich noch anspielen mit dem Elia und so weiter, das ist richtig. Also im alttestamentlichen oder auch in der Zeit Jesu hat man natürlich die Frage gestellt, wer ist Jesus? Und manche hielten ihn für Elia. Und das ist jetzt wieder so eine apokalyptische Idee der Wiederkunft. Also das würde ich jetzt nicht mehr als Wiedergeburt bezeichnen, sondern die Idee war ja auch, Jesus wurde wieder erwartet, dass er auf den Wolken des Himmels dann kommt, am Ende der Zeit und Gericht hält. Und Ähnliches wurde wohl auch vom Elia, der in den Himmel hinaufgefahren sein soll, erwartet, dass der wiederkäme. Mhm. Und daraus erklären sich diese apokalyptischen Erwartungen einer Wiederkunft. So würde ich das, also so ordne ich das jetzt ein. Das ist aber keine Wiedergeburt. Ja. Sondern das ist eine Art, dieselbe Person ist gewissermaßen dem irdischen Geschehen entrückt, ist jetzt im Himmel und kommt dann sozusagen in der Endzeit wieder, um quasi das, was Gott will, das Reich Gottes, wie Jesus das nannte, zu vollenden.
Es gab ja auch in dem kulturellen Umfeld, Jesus war ja Jude, da gab es die Idee der Wiedergeburt auch nicht. Also das ist sozusagen aus der Wurzel bei den Juden.
Ja, gibt es heute noch
bei den
Kassiden und so, ist heute noch die Reinkarnation gang und gäbe.
Also ich bin kein Experte.
Wenn Sie Kabbalah oder studieren, da ist das auch ganz... Und dann, ich wollte auch nur eins sagen zu dieser Geschichte der Kirche, da gab es früher wirklich Geisteskämpfe, welche Haltung sich durchsetzt. Und es gab schon immer christliche Strömungen, Gnostiker und Neuplatoniker, die immer von der Reinkarnation ausgegangen sind. Aber wenn man mal die Konzilien, die Texte liest, das ist hochspannend, mit welcher Vehemenz und wie die Leute verbannt wurden, die so geglaubt, also bis ins Mittelalter, die Ketzereien, die Inquisition, also da hat sich wirklich eine Meinung oder ein Dogma durchgesetzt gegen andere Strömungen. Das darf man nicht vernachlässigen. Weil diese spirituelle, christliche Strömung gab es immer. Man hat sie zwar ausgerottet, Rosenkreuzer, Gralströmung, Templer, Katharer, und die hatten alle die Reinkarnation. Und zwar nicht als Lehre, sondern als Weg der Erfahrung.
Ja, das ist richtig. Okay. Bloß, sie waren mit einer ganz anderen Philosophie verbunden. Also Platon hat ja auch an die Wiedergeburt geglaubt und Pythagoras. Aber das haben Sie ja vorhin aufgezeigt, dass das Christentum eigentlich nichts mit der platonischen und neuplatonischen Philosophie zu tun hat. Sondern es kommt aus einer jüdischen Tradition, und in der jüdischen Tradition gab es keine Wiedergeburt.
Paulus war christlich, war griechisch.
Ja, nein, er war Jude, aber
griechische Philosophie.
Aber man soll jetzt nicht alles miteinander vermischen, das ist nicht gut. Also das Christentum hat nicht die Idee der Wiedergeburt, und das ist sein Kennzeichen.
Das Christentum in dem Sinne gibt es nicht.
Auch wieder wahr. Ich würde gerne noch was Praktisches mit auf den Weg geben können, weil man wird im Leben in die Situation kommen, entweder für sich selbst Vorbereitung zu treffen oder Sterbende zu begleiten, Familienmitglieder zu begleiten. Ich fände es gut, wenn wir da noch ein paar Worte drüber verlieren, dass man noch was mitnimmt, bevor wir uns jetzt hier in historische Diskussionen verlieren. Die können wir nachher im kleinen Kreis gerne noch vertiefen. Aber dazu würde ich gerne noch, auch da gibt es, glaube ich, viele Gemeinsamkeiten. Dazu direkt was, oder?
Ich habe doch noch eine Frage zu dem an den Katholizismus oder das Christentum. Wie stellt sich das Christentum denn das Auferstandensein vor? Da habe ich, obwohl christlich erzogen, nie was gehört.
Ja, das
du
ist
wirst eine, auferstehen.
Punkt. Naja, das ist auch eine schwierige Frage natürlich, weil wir, wie wir vorhin in Ihrer Einleitung hatten, wir haben eben niemanden unter uns, der sagen kann, ich habe es schon erlebt, ich war schon dort. Also Paulus spricht im Prinzip hier, wenn ich das jetzt mal als Beispiel nehmen darf, von so einem verklärten Leib. Das heißt, es gibt irgendwie eine Identität, dass ich meinen Körper in gewisser Weise von Gott neu erschaffen wieder bekomme. Das ist die Idee. Natürlich kann man jetzt anfangen, das in Bilder zu gießen und zu sagen, so ist es. Im Islam, was weiß ich, Paradies und Jungfrauen, und im Christentum, da würden alle jetzt irgendwie ewig an einem Festmahl sitzen. Also ich glaube, wir müssen hier negative Theologie betreiben. Deswegen ist es eigentlich gut, nicht zu viel zu sagen, denn es ist schwer vorstellbar. Also ich persönlich, wenn Sie mich fragen, ich würde sagen, ich gehe davon aus, dass ich mich als ich wiedererkenne, mit meinem seelischen oder geistigen Vermögen und in gewisser Weise auch meiner körperlichen Identität, die gehört zu mir. Ich gehe davon aus, dass es eine Art Leib ist, der nicht mehr sterben kann. Ich gehe davon aus, dass es eine Art Erleben gibt, aber natürlich jenseits von unserem raumzeitlichen Empfinden, wie wir es hier auf Erden haben. Das heißt, es muss eine schöne Welt sein, die ewig weiter besteht, die nicht langweilig wird. Also die Vorstellung, die Sie geäußert haben, Himmel ist ja auch eine Horrorvorstellung, wenn ich immer nur Hosianna singen muss. Und also das sind ja alles irgendwie Bilder, die das karikieren. Von dem her, ich denke, diese Metapher der Liebe Gottes, in der Liebe Gottes zu leben, Punkt. Also das ist sehr schwer vorstellbar.
Ja, danke.
Ich wollte nur ganz kurz, Sie haben den Begriff negative Theologie jetzt schon ein paar Mal reingebracht. Ich glaube, dass viele den Begriff nicht kennen. Negative Theologie heißt nicht, dass es eine negative Theologie ist, sondern eine Theologie, die über bestimmte Dinge nicht spricht.
Oder sagt, wie es jedenfalls nicht ist.
Genau. Negation im Sinne der Verneinung.
Genau, das im Buddhismus auch. Der Buddha hat über sehr vieles bewusst nichts gesagt.
Kommen wir also zu den praktischen Tipps. Ich glaube, da sind sich Christen und Buddhisten einig, diese letzte Reise sollte man mit so wenig Gepäck wie möglich antreten. Und alles, was sein irgendwie festhalten könnte, vorher abwerfen.
Ja.
Ja, das raten die buddhistischen Lehrer auch. Also entweder wenn man selber aufs Sterben geht oder jemanden begleitet, der aufs Sterben geht, alles, was noch nicht gelöst ist, den Besitz verteilen, am besten verschenken. Dann streiten sich hinterher die Erben nicht. Man kann ihn eh nicht mitnehmen, der Sarg hat kein Regal. Ja. Wenn noch ungelöste Dramen oder Konflikte sind, um Verzeihung bitten. Und wenn die Leute nicht da sind, dann ihnen Brief schreiben, eine Mail schreiben, anrufen, was auch. Wenn man selber das Gefühl hat, man hat noch sozusagen Leute, die in der Schuld stehen, aber man will das nicht mitnehmen, dann verzeiht man denen, dann schreibt man denen einen Brief und sagt, ich nehme das jetzt nicht mit auf diese letzte Reise, es ist gut zwischen uns, alles ist in Ordnung. Ja. Das wäre enorm nützlich. Im Sterben die Leute nicht festhalten. Geh nicht, du kannst mich doch jetzt nicht alleine lassen. Ja. Das macht es echt schwer. Ja, das macht es echt schwer zu gehen, sondern sie unterstützen. Sie unterstützen in der Vorstellung, wo sie gerne hingehen. Und selbst Atheisten haben es leichter beim Sterben, wenn sie sich was Schönes vorstellen, wo sie hingehen. Ja? Also wenn es religiöse Menschen sind, dann unterstützt man sie in dem, was ihre Religion ist. Und wie gesagt, unsere Lehrer sagen, stell es dir über dem Kopf vor und möglichst auch aufrecht sitzen, wenn es geht, so, damit man so diese Richtung hat, wenn es geht. Ne? Und das Schönste, das Edelste, das Licht, das, die Liebe, ja? Jeder geht gerne dahin, wo Liebe ist, wo Licht ist. Ja? Und das macht's leicht. Und denjenigen, diejenigen unterstützen darin, dass sie jetzt auf dem Weg dahin ist. Wenn das Gepäck weg ist, dann ist es leicht zu reisen.
Ich bin kein Seelsorger, aber ich kann Ihnen zustimmen. Es wäre wünschenswert, wenn es gelänge, auch im christlichen Sinne einer Krankenhausseelsorge oder einer Sterbebegleitung oder eines Laientheologen oder Priesters oder Pfarrerin, dass die Menschen, die sterben, sich sozusagen nicht fürchten, sondern dass sie es schaffen, ja, diese Hoffnung auf die Auferstehung zu haben und auf einen liebenden Gott, der auf sie wartet, der ihnen Gutes will. Und das kann man jetzt unterschiedlich je nach Konfession anders ausgestalten. In der katholischen Theologie hat man ja 7 Sakramente, in der evangelischen hat man Taufe und Abendmahl. Abendmahl und Eucharistie kann man den Sterbenden geben zur Stärkung, zur Sündenvergebung für Menschen, die sich dann befreit fühlen. Gibt es im Katholischen noch das Sakrament der Beichte, das nicht besonders in Mode ist, aber ich denke gerade ältere Menschen haben da oft noch einen Zugang im Katholizismus. Und die Krankensalbung gäbe es auch noch als Sakrament der Stärkung. Nicht nur ein Sterbesakrament, kann man mehrfach empfangen, dass man Öl auf die Hände und auf die Stirn, Olivenöl dem Menschen streicht und ihm zuspricht, dass Gott ihn aufrichtet und heilen will und stärken will und auch im Tod ihm nahe sein will und auf ihn wartet. Also das sind Möglichkeiten, das auch durch Gesten, durch Worte, durch Gebete, wenn die Menschen das wollen natürlich, ja, anzubieten. Und wenn jetzt mein Kollege hier wäre, der wäre Priester, der Herr Riedl und Professor an der PH, der könnte da aus eigener Erfahrung sicher mehr sagen. Ich kann da leider oder ich kann da einfach nicht sehr viel aus eigener Erfahrung sagen, das wäre unauthentisch, aber ich kann das zumindest sagen, dass die christliche Tradition hier auch Riten bereithält.
Ja. Darf ich bitte was fragen, weil Sie das so schön sagen? Jetzt frage ich, Sakramente geben bedingt ja, dass man gewisse Dinge nicht tut oder getan hat. Also ich spreche jetzt ganz, die offizielle Kirche heute noch, geschiedene Menschen, die also weder Beichte noch oder geschiedene, ja, denen die Sakramente ja verwehrt werden und dergleichen. Ein Mensch, der auf dem Sterbebett liegt, würde die katholische Kirche, also aus der Vergangenheit wissen wir, dass das nicht immer so war, noch nicht mal Begräbnisse dann stattfinden an bestimmten Orten, geschweige denn Priester, katholische kamen um die letzte. Wie ist denn das heute jetzt wirklich aktuell bei Menschen, die also geschieden sind, getrennt, wieder verheiratet, Katholiken geblieben sind? Wie ist das heute jetzt in der Praxis?
Ja, also ich erlebe hier zum Glück die meisten als sehr offen. Aber es ist natürlich so, es gibt auch Priester, die, wenn die wissen, die sind geschieden und die sollen nicht zur Kommunion gehen, die verweigern das. Wobei kein Priester darf nach katholischer Lehre jemanden, der vorkommt und um den Leib Christi bittet, diesen verweigern. Das muss man auch immer wieder sagen. Das ist eigentlich eine Fehlhaltung, wenn jemand das dann verweigert. Ich würde mir wünschen, dass der Umgang mit wiederverheiratet Geschiedenen ein anderer ist. Da sind auch die deutschen Bischöfe jetzt dran, das zu verbessern. Aber das ist natürlich leider, aus meiner Sicht leider, noch nicht so weit, wie es sein könnte. Das ist auch ein Problem der Identität von Katholizismus, dass man eben das Gefühl hat, man muss hier zwei Dinge abwägen. Zum Thema Begräbnis beispielsweise von Menschen, die einen Suizid begangen haben, das ist heutzutage möglich, dass die auch am Friedhof begraben werden. Das sind Gott sei Dank inzwischen die Perspektiven geweitet und menschlicher geworden. Es ist auch so, dass, glaube ich, kein Mensch, der um eine Krankensalbung bitten würde, die nicht bekäme. Im Gegenteil, das ist ein Sakrament, das kann jeder empfangen. Und also da glaube ich, Kirche hat zumindest von der Sache Jesu her den Auftrag, Menschen zu trösten und zu stärken und nicht sie auszugrenzen. Und das ist eben etwas, wo ich mich teilweise schäme für die Praxis meiner eigenen Kirche und wo ich mir einfach wünsche, dass da noch mehr Menschlichkeit in der Kirche ist. Und ich nehme sie Gott sei Dank auch wahr. Also das kann ich Ihnen zumindest sagen, so nehme ich es wahr.
Also ich muss sagen, wir sind Kirche, habe ich jetzt entdeckt. Und da bin ich eigentlich sehr froh drum, weil ich jetzt Kontakt aufnehme mit Katholiken, die eben genau jene Dinge zum Thema machen. Ja. Und ob das Zölibat ist oder Sakramente oder Homosexualität, all diese Dinge wirklich verändert werden müssen. Also sprich reformorientierte Katholiken. Freut mich sehr, weil ich an dieser Tradition groß geworden bin.
Ich ergänze noch, was man dann macht, wenn die Leute gestorben sind, aus buddhistischer Sicht. Man hält diese 45 Minuten, nachdem das Atmen aufgehört ist, einfach Ruhe im Raum und sorgt dafür, dass dieser Körper nicht bewegt wird. Das einfach stört diese Erfahrung. Und nach diesen 45 Minuten ist egal, was mit dem Körper passiert, aus buddhistischer Sicht. Ob der Verstorbene sich eine Feuer- oder eine Erde-, eine Luft- oder Wasserbestattung gewünscht hat, ist aus buddhistischer Sicht irrelevant. Ja, also das geht alles. Aber der Geist geht ja weiter. Wir haben ja gehört von diesen Bardo-Zuständen. Und während der einen Woche nach dem Tod kommen die Leute. Und man denkt einfach unterstützend an sie. Man denkt an alles Gute, was sie im Leben getan hat. Man denkt an alles, was man ihnen verdankt. Man stellt religiöse Symbole auf an den Orten, wo sie oft waren, die auf ihre Religion verweisen, damit sie sich da wieder erinnern. Ja, damit der Jesus dann präsent ist oder der Buddha oder wer auch immer. Ja. Und man sorgt dafür, dass die Verwandten nicht schon übers Erbe streiten. Ja. Und eigentlich würde man das aus buddhistischer Sicht die ganzen 7 Wochen so halten, Geld spenden im Namen des Verstorbenen, um sozusagen gute Eindrücke, an denen er sich freuen kann und so weiter. Und alles, was ihn stören könnte, bleiben lassen. Ja, also nicht Streit und nicht Drama. Und dann gibt es noch spezielle buddhistische Methoden für die Buddhisten. Die machen wir dann hier im Zentrum, wenn jemand stirbt, dass wir die Leute wirklich weiterschicken. Das in diesen Zustand Devachan, wo wir in der Meditation da gesprochen hatten. Da gibt es spezielle Praktiken, aber die sind dann wirklich für Buddhisten, die hier dazugehören.
Ne? Es ist erfreulich, dass in der Sterbebegleitung ja einiges geschieht. Mhm. Beispielsweise einmal, ja, da wird also ein Sterbender auch das Abendmahl bekommen. Und da war ein Freund noch von ihm da und seine Frau. Und ein Pastor kam dann und hat gesagt, dass er das macht, ja, und dass er sich vorbereitet hat. Und da hat sie rumgefragt, ob alle damit einverstanden sind. Da habe ich gesagt, also ich bin beim Buddhismus, ja, da gibt es keine Schwierigkeiten. Mhm. Bis Abendmahl empfangen. Ja. Also, sehr positiv.
Ja. Eins, zwei. Ja.
Ich habe noch eine Frage. Was heißt denn eigentlich entschlafen? Was bedeutet das? Oder?
Sterben, das ist nur eine Umschreibung.
Ja, oder was für
Umschreibung? Also das ist letztlich, wir haben ja das Neue Testament im Koiné-Griechischen abgefasst, also das ist zur Zeit Jesu oder danach die gängige Weltsprache. Heute wäre es wahrscheinlich in Englisch irgendwo im Internet. Also es wurde sozusagen übersetzt mit den Schlafenden, man könnte auch Auferweckte oder diejenigen, die jetzt quasi bei Gott sind. Also irgendwie der Versuch, ich weiß es leider das griechische Wort nicht, da bräuchte ich jetzt meinen Kollegen, der könnte das genauer sagen, was das griechische Verb bedeutet. Aber ich würde sagen, so wie es jetzt in der deutschen Übersetzung ist, ist es ein Synonym, ist dasselbe Wort, ob man sagt, das sind die schon auferweckt sind oder die Auferstandenen oder die Entschlafenen.
Ach, das würden Sie gleichsetzen.
Ja, würde ich schon
sagen. Ja, hat er am Anfang erklärt. Ja.
Also ich wüsste jetzt, also von der groben, es sind vielleicht Nuancen, ja, aber de facto, wenn Paulus im Korintherbrief sagt, Christus ist der Erste der Entschlafenen, dann ist er der Erste, der auferweckt worden ist, der auferstanden ist. Also ich muss mir nicht unbedingt jetzt einen langen Schlaf vorstellen. Ich meine, das ist ein Synonym, der Tod als Schlaf oder so. Ich weiß nicht, ob sie Ihre Frage hinreichend jetzt beantwortet hat. Vielleicht bin ich da auch jetzt nicht der Experte für den Begriff. Aber
letzte Frage, bevor wir nachher in die Spezialistenrunde gehen.
Sie haben erwähnt, dass mit den 45 Minuten, ne, die man also ruhig bleiben soll, und dann gibt es ja noch die 40 oder 60 Stunden.
Ja.
Ja. Glaube ich, nach buddhistischer Auffassung ist die Seele noch anwesend im Körper, oder?
Nee.
Weil man, dann könnte, wann kann man beerdigen und verbrennen, ohne etwas falsch zu machen?
Also wenn man wollte, nach den 45 Minuten.
Ja?
Ja.
Macht's einfacher.
Nein, ich bin ernst. Ja, aber das finde ich super, dass mit so einer Fröhlichkeit das Thema offiziell so für heute sein Schleifchen kriegt. Ich würde sagen, wir beschließen das mit einer kurzen gemeinsamen Übung. Und dann machen wir offiziell Schluss und dann machen wir in der kleinen Runde noch weiter für die, die noch weitere Fragen oder Vertiefungen haben.
Wir sitzen ganz kurz noch. Wir haben ein bisschen was noch mitgebracht hier für die Aktiven im Zentrum als kleines Dankeschön, dass es nicht untergeht. Es ist sehr nett, dass Sie uns eingeladen haben, dass wir hier sein durften und dass wir hier wieder lernen und miteinander diskutieren konnten. Und
ich finde toll, dass Sie gekommen sind.
Frau Laufer bringt Ihnen das jetzt einfach
Dankeschön.
Stellvertretend für uns alle.
Dankeschön. Nehmen wir beide hier stellvertretend für die Sangha an. Dankeschön. Das ist, wir werden nachher hoch in die Bibliothek gehen und es dann gleich gemeinsam zum
Dematerialisieren.
Genau. Dankeschön. Dann schließen wir mit einer Übung gemeinsam. Rechte Hand in der linken, der Rücken ist gerade, so gut wie möglich. Und wir richten die Aufmerksamkeit auf den Atem. Wir sind in jedem Augenblick von Atem präsent. Der Augenblick wird vergehen und der vergangene Augenblick erzeugt den nächsten. Und so wird es weitergehen. Dass niemals aufhört, ist die Tatsache von Gewahrsein. Irgendwann werden wir alle Gewahrsein der Momente, wo sich der Körper auflöst, wo sich unsere Verbindung zum Körper auflöst und wo wir übergehen in andere Erfahrungen. Und welchen Weg wir dann nehmen, es wird immer die Tatsache sein, dass wir es erleben, dass wir gewahr sind dessen, was geschieht. Das kann nie kaputt gehen. Von Jesus und von Buddha war heute Abend die Rede. Die sind sich hier in dem Raum schon zweimal begegnet und sie sind jetzt gerade da. Und die freuen sich, dass wir kollegial hier zusammensitzen und Grunddinge des Menschseins gemeinsam erkunden. Wer mag, kann sich vorstellen, wie der Buddha und wie der Jesus zu jedem kommt und den Segen gibt, dass uns unser Weg gelingt. Egal, was geschieht, es ist immer etwas, dessen wir gewahr sind. Und der Buddha gibt den Segen mit dem Mantra. Das bedeutet auf Deutsch, geh, geh weiter, geh noch weiter, geh über alles hinaus bis zum Erwachen. Und das Mantra. Wenn wir das jetzt hören, kriegen wir den Segen vom Buddha. Ter Taom Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhisoha. Und für diejenigen, die einen buddhistischen Weg gehen, die kriegen das Mantra jetzt nochmal mit dem Segen. Und die Versicherung vom Buddha, dass er jede Unterstützung gibt. Theater Om Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhisoha. Und jetzt Buddha gibt den Segen ein drittes Mal und diesmal nehmen wir ihn mit für alle, denen wir werden helfen können. Und in dem Augenblick, wo wir gefordert sind, ist der Buddha präsent und arbeitet mit uns. Theater Om Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhisoha. Und er mag. Er liebt auch den Jesus, wie er Segen gibt. Und der Herr Höger weiß jetzt, was der Jesus sagt, um Segen zu geben.
Jesus hat gesagt, das Reich Gottes ist schon da, es ist mitten unter euch und es wird vollendet. Und Gott ist ein Liebender, der niemanden verstößt und der diese Schöpfung nicht ins Nichts fallen lässt und eine gute Zukunft für alle Geschöpfe sich wünscht.
Wir wünschen, dass all das Gute, das heute Abend entstanden ist, nicht nur uns selber hilft, sondern für alle Wesen nützlich wird, um Leid zu überwinden und Glück zu erlangen. Das Erkennen vom Geist. Dann entspannen wir wieder. Danke vielmals, Herr Höger. Ja,
gerne.
Danke vielmals fürs geduldige Dabeisein und bis zum Schluss auch aushalten. Und jetzt machen wir 5 Minuten Pause mit Lüften und dann gucken wir mal, wie groß der Kreis derer ist, die noch weiter Lust haben. Wenn es ein kleiner Kreis ist, gehen wir hoch in die Bibliothek. Wenn es ein größerer Kreis ist, bleiben wir hier unten. Oben haben wir 1000 Buddha-Bücher. Wen das interessiert, kann einfach mal hochgehen. Justus folgen. Justus ist unser Guide hier in unserem labyrinthischen Zentrum. Justus geht jetzt mal hoch in die Bibliothek und wenn wir da alle nicht nachkommen, dann machen wir die Nachrunde nach hier unten, aber wenn wir nachkommen, dann machen wir sie oben. Und jetzt lüften wir. Und wer jetzt gehen mag, nimmt all die guten Eindrücke mit und sprüht all den Segen und die Freude, die wir hier geteilt haben, einfach weiter. Und wer einen Lama erleben will, der über die Liebe redet und diese Prozesse von Sterben und Wiedergeboren bewusst durcherlebt hat, der kann am Sonntag zum Bürgerhaus am Seepark kommen um 20 Uhr, da ist der Trinle Rinpoche, der Franzose, von dem ich sprach, der so Mitte 30 ist und eben kein Tibeter, sondern extra im Westen wiedergeboren wurde. Das Thema ist Liebe und Mitgefühl als Schlüssel zu gutem Leben. In dem Sinne, man sieht sich und entweder in diesem oder ich bin Buddhist, ich komme wahrscheinlich wirklich wieder, dann im nächsten Leben. Schönen Abend.